Wir sprechen heute mit Alexandra Alex Martha Justine Justin Bechtel, geboren 1972, aufgewachsen in Hilden und sie ist halbe Finnin. Alex ist nach dem Abitur mit einer Band durch die USA getourt, absolvierte danach bei einem Kölner Musikverlag eine Ausbildung als Verlagskauffrau und wurde parallel dazu VJ und Moderatorin bei dem in den frühen 90ern neuen Fernsehsender Viva. Da hat sie unter anderem Sendungen wie Was geht ab, Interaktiv und Amica TV moderiert. Als Moderatorin ist sie bis heute auch noch aktiv. Sie hat parallel zu Viva danach viel für RTL gearbeitet und in x verschiedene Formate moderiert. Viel Big Brother, House of Love, Awardshows, Heirate mich, Geheimprojekt, Hochzeit, viele andere. Und seit 2021 ist sie Promi- und Society-Expertin für die VIP-News. Sie wurde im Februar 2015 nur Dritte bei der Promi-Shopping Queen. Alex ist außerdem Podcast-Kollegin, denn sie macht mit ihrem Bruder Christoph den Podcast Family Affairs. Alex war viele Jahre mit dem Caught-in-the-Act-Sänger Benjamin Boyce liiert. Seit 2006 ist sie allerdings mit einem Stahlhändler verheiratet, hat zwei Söhne und lebt in Köln.
So, und Unwissende würden sich denken, was macht denn jetzt Alex Bechtel bei Und dann kam Punk? Aber diese Band, die Christopher gerade erwähnt hat, war niemand Geringeres als die eine der größten Bands der Welt für uns Hardcore- und Punk-Fans, nämlich die Bad Brains. Und da gab es auch eine sehr persönliche Connection, über die wir heute sprechen werden. Und ist tatsächlich vielleicht auch nochmal ein guter, eine gute Gästin, die zeigt, dass Punk nicht nur im Leben von Menschen eine Rolle gespielt hat, denen man das vielleicht auch ansieht, sondern in ganz vielen Welten und Menschenleben. Und wir haben total Bock, heute den Abend mit Alex zu verbringen. Hallo.
Hallo. Ihr habt mich sehr schön vorgestellt. Vielen herzlichen Dank. Freut mich. Meine Güte, ich hätte vergessen, dass ich nur Dritte geworden bin bei Promi-Shopping.
Ja, da machen doch nur vier Leute mit, oder
nicht? Ja, das ist ein totaler Skandal. Wieso bist du nur Dritte geworden?
Da ja, müssen keine Ahnung. Weil ich keine Ahnung von Mode habe, aber dafür von Punk, hoffentlich. Das ist doch besser,
das,
oder?
Das erfahren werden wir heute rausfinden, alle.
Sehr gerne.
Sehr gerne. Gut, wir fangen mit auch wie immer bei uns mit so Vorfragen an. Was ich auch im Vorfeld schon rausgefunden habe, du bist auch große, also VIP, offensichtlich kennst du dich mit allen Promis gut aus. Hast du eigentlich auch so eine, naja, wahrscheinlich auch berufsbedingt, so eine Affinität zu Trash-TV und so? Ist das auch so dein Ding?
Absolut. Also ich bin ein großer Fan von Trash-TV. Ich hatte damals eine Schlagzeile im Kölner Express, die hieß die Königin des Trash-TV, Alex Bechtel. Und das war, weil ich natürlich damals also Big Brother moderiert noch. Habe. Ja, ja, ja. Und ich habe ja Staffel 2, 3, 4, 10 und 11 gemacht. Und alle denken immer, ich habe Staffel 1 gemacht, aber die lief damals bei RTL 2. Und das war die Staffel, in der, war das nicht Jürgen Milski, der gewonnen hat?
Was habt ihr gefunden? Nee,
Jürgen Milski hat da gar nicht gewonnen. Das war ein anderer.
Das war Slatko.
Slatko. Genau, da war ich aber nicht dabei. Das habe ich aber geschaut. Und dann dann haben sie mich gefragt, hast du Lust, das zu moderieren? Ich so, na klar, auf jeden Fall. Dann war es bei RTL. Und das war natürlich, das war Wahnsinn, weil das war so irre erfolgreich. Es hat tierisch viel Spaß gemacht. Also es ist schon eine große Freude, bei einer solch großen Produktion dabei zu sein. Und das war dann Staffel 2. Und da hat dann Alida gewonnen. Wisst ihr noch, Harry und Alida.
Harry war der Typ, der immer in dem Pool saß und
in dem Zuba.
So ein Rocker-Typ.
Ja, genau. Nein, das war
aber das war nicht
Zeit.
Der Kindteufel, oder?
Nee. Nein, das ist doch Musiksendung.
Der war denn nochmal der Kindteufel?
Martin Kesici.
Ah, nein, der war bei Star Search. Das habe ich auch gemacht.
Hast du
auch
mal?
Ja, ja, genau. Das habe ich auch. Kai Pflaume war der Hauptmoderator und ich hatte den Spin-off Star Search Family and Friends. Und da sprachen wir dann mit den Kandidaten backstage, also nach dem Auftritt, vor dem Auftritt, mit den Eltern und so weiter und so fort. Und da war Martin Kesici dabei und ganz früher natürlich auch Tokyo Hotel. Die sind Stimmt. da quasi entdeckt worden, sage ich mal. Und das war eine tolle Zeit, hat tierisch viel Spaß gemacht.
Okay, aber die erste Vorfrage geht eigentlich um, wie viele Anfragen hast du schon fürs Dschungelcamp bekommen? Und was müsste passieren, damit du mitmachst?
Also, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe meiner Agentur irgendwann mal gesagt, ich möchte da nicht mitmachen. Und ich glaube, es wäre immer ein, also ich habe viele Abenteuershows mitgemacht, zum Beispiel bei Fort Boyard. Kennt ihr das?
Ja.
Fort Boyard war eine Sendung, das haben sie aufgenommen vor der Küste von Frankreich, da hatte Napoleon.
Da war ich neulich. Ich bin um diese Insel da mal rumgefahren.
Ja, genau. Das ist, du fliegst nach Bordeaux und dann fährst du weiter, ich glaube, es hieß La Rochelle. Mhm. Und da haben sie eine Sendung gemacht, Fort Boyard, und da waren dann halt viele Leute auf dieser Insel, auf diesem Fort, was Napoleon für seine politischen Gegenspieler gebaut hatte. Also quasi alle, die nicht für Napoleon waren und wichtig waren, wurden da hingekarrt und wurden da inkarceriert. Und da haben sie dann quasi so eine Abenteuershow gemacht, die in Frankreich wahnsinnig erfolgreich gelaufen ist. Und das war auch so eine Sendung, da musste man Mutproben bestehen. Ich musste zum Beispiel von den Burgzinnen runter an so einem Trapezseil in Atlantik und dann noch schwimmen und weiß der Geier was. Also es war unheimlich, und dann auch in irgendwelche Löcher in den Wänden greifen und Schlüssel ertasten, um fürs Team zu spielen. Das war ganz cool, aber du konntest halt abends nach Hause gehen. Das war der Vorteil. Und ich glaube,
das ist ein Vorteil, das stimmt.
Ja, im Dschungelcamp ist es so, ich glaube, wenn du da bist, du hast keine Ruhe, du kannst nie schlafen, du kriegst nichts zu essen. Natürlich ist die Stimmung irgendwann überhitzt, und das weiß ich nicht, ob ich das so gut könnte, muss ich ganz ehrlich sagen. Das wäre, glaube ich, sehr quälend, um es mal freundlich zu formulieren. Aber ich gucke es sehr gerne. Ich gucke es sehr gerne. Auf jeden Fall.
Übrigens, du bist ja in guter Gesellschaft, denn Jobs ist auch so ein kleiner Experte für all diese Formate, oder?
Komplett, ja.
Ja, mega. Also ich mag gerne zuschauen, wie solche psychologischen Experimente mit Menschen passieren. Also du guckst dir das an, du siehst irgendwie so einen Haufen von Leuten, die du nicht kennst, wobei es heute natürlich sehr viel vorhersehbarer geworden ist, als es früher war. Also Big Brother, als es anfing, hat meine Mutter stets gesagt, meine Mutter hat Psychologie studiert, und die hat immer gesagt, ja nein, ich finde, das ist ein tolles Experiment, so Menschen, die sich nicht kennen und die aus verschiedenen Berufen kommen und da zusammensitzen. Das ist ja heute komplett anders. Heute gibt es ja eine ganze Sparte von Leuten, die einfach quasi sich dadurch definieren und sich beruflich eben Reality Star nennen. Das ist ja was ganz anderes. Heute ist es viel berechender geworden, und das.
Aber nicht schlechter, Alex.
Nein, nicht schlechter, natürlich nicht. Aber da fragst du dich, könntest du da mithalten? Also ich wäre überhaupt kein krawalliger Mensch. Ich glaube, ich würde wahrscheinlich eher verstummen und würde mir die alle angucken und denken so, okay, ich sag jetzt nichts mehr. Ich hätte gar keine Lust, mich da irgendwie auch verbal durchsetzen zu wollen und dagegen anzustinken, was die anderen besser können.
Inzwischen oder tatsächlich auch so ein paar Leute, wo man denkt, also warum dürfen die überhaupt noch irgendwie mit ihrer ganzen Art im Fernsehen sein?
Das ist doch Teil des Prinzips.
Oh, ja, aber nee, ein paar gehen sind schon echt...
Ja, aber die Frage, die ihr mir gestellt habt, war ja, würde ich damit machen? Also ich gucke es mir gerne an, aber ich glaube, ich hätte gar nicht so den Schmiss, damit zu machen, weil ich immer denken würde, nee, ich habe den Zuschauern insofern nichts zu bieten, weil ich mich vornehm zurückziehen würde und sagen würde, naja gut, dann hast du halt gewonnen. Alles klar, der Klügere gibt nach. Das wollen die nicht, das ist langweilig.
Ja, verstehe. Ja,
aber die Frage ist ja, was müsste passieren, dass du doch mitmachst? Ist es nicht irgendwann auch eine Frage des Geldes?
Bestimmt bei vielen Leuten. Also ich kann total verstehen, wenn man jemand ist, der hoch verschuldet ist und dem dann angeboten wird, du bekommst in oder für 2 oder 3 Wochen plus natürlich die Exklusivität, die ja nach einem solchen Fernsehauftritt auch im Vertrag steht, dass du halt nirgendwo anders beim anderen Sender auftreten darfst, kriegst du, was weiß ich was, ein paar 100.000 Euro oder was auch immer sie bezahlen. Ich kann das verstehen, weil wenn du wirklich abgekracht bist und du brauchst das Geld, ist es doch cool. Also es gibt schlimmere Jobs als diesen, nicht wahr? Um viel Geld zu verdienen. Finde ich total legitim. Ich bin ein glücklicher Mensch, und ich brauche das nicht.
Gut.
Mehr habe ich dem nicht hinzuzufügen.
Christopher, zweite Frage.
Zweite Vorfrage. Alex, du warst ja früher, wir haben schon angesprochen, bei Viva, und du warst mit deinen frühen Viva-Kolleginnen so ein bisschen eine Speerspitze einer wilden, ungestümen Truppe, die so eine Art DIY-Musikfernsehen gemacht hat und eine ganze Generation von Jugendlichen irgendwo auch geprägt hat. Was vermisst du am meisten aus der Zeit?
Also ich muss sagen, als Markus Kafka und Elmar Giglia nun dieses Buch herausgebracht hatten, MTV war lieb dich. Ich weiß nicht, ob ihr davon gehört
habt.
Es war ja auch in der Spiegel-Bestsellerliste und so. Und ich das gelesen hatte, und ich war auch bei der Lesung hier in Köln mit Olli Pocher und mit Mola und mit ganz vielen alten Kollegen. Da waren nur 200 Leute in dem Raum. Es war ein ganz kleiner Raum, und es war so witzig, weil alle, die da waren, haben ausschließlich bei Viva gearbeitet früher, und das war keine Presse da, das war total frei und schön, hat total Spaß gemacht. Da haben wir echt den ganzen Abend nochmal in Erinnerungen geschwelgt, und das war für mich so ein krönender Abschluss. Und da habe ich irgendwie gedacht, jetzt ist auch gut. Viva war toll, aber die Zeit ist ja nicht mehr, die kannst du nicht mehr zurückholen. Die ist vergangen, es ist vorbei, es hatte seine guten Seiten, es hat total viel Spaß gemacht. Und ich bin heute an einem ganz anderen Punkt in meinem Leben. Ich bin jetzt 51 und ich habe damit einfach abgeschlossen. Ich vermisse eigentlich nichts, weil ich will nicht mehr wild feiern gehen. Ich will nicht mehr angerufen werden. Oh, komm hierhin, komm dahin, mach dies, mach das, tralala. Also ich bin jetzt eigentlich so angekommen bei mir. Ich habe Familie. Also bei mir geht es eher darum, was essen wir heute Abend, als auf welche Party gehen wir als nächstes. Aber das habe ich tatsächlich sehr gut ausgelebt. Deswegen ist alles gut. Ich vermisse nichts, nee. Es ist in der Vergangenheit, aber es war eine schöne Vergangenheit. Ich bin sehr dankbar, weil wir sind sehr viel gereist. Ich habe die Welt gesehen. Ich habe viele tolle Leute kennengelernt. Also ich habe auch bis heute noch, wenn ich für Fernsehproduktionen arbeite, immer viele Leute um mich herum, die irgendwann mal bei Viva angefangen haben und bei Viva mit dabei gewesen sind. Das ist total schön. Also wenn ich bei RTL morgens ins Studio komme, dann steht da der Kollege, der früher bei Viva Kamera gemacht hat. Dann ist der Kollege da, der das Licht gemacht hat. Dann ist der Kollege da, der den Ton gemacht hat. Das ist Wahnsinn, wohin sich diese Menschen überall entwickelt haben. Und du triffst immer irgendwo einen, den du kennst, weil er bei Viva angefangen hat. Und das ist wie so eine Abschlussklasse von der Schule. Du hast sie immer im Kopf und wenn du sie wieder triffst, freust du dich wahnsinnig. Und es ist schön zu sehen, dass wir alle so eine Verbundenheit spüren, die es, glaube ich, danach nicht mehr so gegeben hat, weil es eben dieses Do-it-yourself-Ding gewesen ist. Aber es ist auch abgeschlossene Vergangenheit.
Mal her, schon nochmal zu. Aber unsere eigentlich Einstiegsfrage immer ist,
und Alex, warte, ja, bevor wir dahin gehen. Ich würde tatsächlich da gerne, würde ich nochmal einmal ganz kurz nachhaken und jetzt völlig unabhängig von Viva. Weil ich das, ich stelle mir selber relativ häufig die Frage, wenn ich an Dinge in der Vergangenheit denke, die auch selbst wenn die für mich abgeschlossen sind, vermisse ich regelmäßig Sachen. Ist das so? Ich finde das faszinierend, so in, wenn man so komplett in der Gegend, dass man die so in der Gegenwart angekommen ist, dass man Dinge aus der Vergangenheit, selbst wenn sie vorbei sind, nicht mehr vermisst.
Ich vermisse sie nicht, weil ich sie ja gehabt habe und ich für mich denke oder empfinde, dass alles seine Zeit hat und es ist irgendwann vorbei. Und ich glaube, wenn ich heute Dinge aus der Vergangenheit missen würde, würde ich für mich denken, warum ist es jetzt nicht mehr so, was hast du falsch gemacht? Also ich bin ein sehr großer Freund des Gedankens, in der Gegenwart zu leben. Weil die Vergangenheit ist vorbei, die kann ich nicht mehr zurückholen. Und die Zukunft steht vor mir und ich beeinflusse sie und ich mache daraus, was ich machen möchte. Und jetzt bin ich hier. Ich bin hier mit meiner Familie.
Sehr gut.
Und ich könnte dieses Leben ja gar nicht mehr führen. Weil ich habe jetzt einen Sohn, der macht Abitur, der andere ist in der 7. Klasse. Für mich sind einfach Fragen wie, kapierst du Mathe und was willst du bei der Abi-Klausur zu essen mitnehmen, wichtiger als, kommt jetzt irgendein Star in unsere Sendung oder nicht. Also das ist für mich einfach jetzt gerade das Wichtigste.
Gut.
Ich habe das sehr genossen. Also ich möchte sagen, ich bin sehr dankbar für die Vergangenheit. Also ich habe es immer geliebt und wir hatten also dieses Viva-Nachtreffen eben an diesem Abend, als dieses Buch vorgestellt wurde und habe dort natürlich sehr viele alte Kollegen getroffen und es war einfach ein großes Fest und das war natürlich, der ganze Abend war voller Anekdoten und weißt du noch und dieses und jenes, oh, und als der kam und wir haben gelacht und bis 5 Uhr morgens und dann war es aber auch am nächsten Tag gut. Ich rede da immer gerne drüber, gar keine Frage, und wenn ich Leute treffe, sagen wir so, ah, ha, 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 du hast immer irgendwelche Anekdoten mit Leuten, aber ich möchte dieses Leben jetzt nicht mehr haben.
Das ist auch eine gute Erkenntnis mit 51, oder?
Total. Also es ist okay.
Okay.
Ich hab's erlebt und es ist nicht mehr wieder, es ist unwiederbringlich. Es muss ein Schatz in meiner Erinnerung bleiben.
Sehr gut. So, jetzt aber.
Jetzt aber
die Frage eigentlich. Unsere Standard-Einstiegsfrage ist eigentlich, wann kam Punk in dein Leben? Auch die ist natürlich dir. Wann und in welcher Form kam Punk in dein Leben?
Ja, Punk kam in mein Leben nach Metal. Also ich hatte in der Schule einen guten Freund, der stets Metallica hörte und es sich quasi zur Pflicht gemacht hatte, in seinem Keller gegen Gartenstühle headzubangen. Und bis dato war ich nie so in Berührung damit gekommen. Und er war ein großer Fußballfan und wir hingen also immer alle bei denen im Keller ab, bei den Leuten. Und irgendwann machte der halt Metallica an und da habe ich so zum ersten Mal gemerkt, so, boah, das ist schon geil, das ist energiegetrieben, das ist cool, das ist laut, das ist aggressiv, das ist irgendwie so, fand ich toll, ich war fasziniert.
Wie alt warst du das? Alter sprechen wir ungefähr, ja. Genau?
15, 16. Okay. Mhm. Dann bin ich in einen Schüleraustausch nach Amerika gegangen und saß in der Highschool in Monterey, Kalifornien, neben Dylan, weil das war der einzige Platz, der noch frei war. Also ich kam in die Klasse, weil ich habe es nicht gefunden und alle saßen schon und da saß ein, ich sag mal, halb Hawaiianer mit Dreadlocks und der guckte, der hatte eine Lederjacke an und guckte mich nur so blöd an und sagte so, ja, you can sit here. Und habe ich mich neben den gesetzt und habe noch gedacht so, oh je, Mine, der Typ ist ja überhaupt nicht, der hat ja gar keine Lust, sich mit dir zu unterhalten. Und der Lehrer fing also an, bla bla bla, und dann fing der an, mir Zettel zu schreiben. Und dann haben wir uns in der Schulbank, obwohl wir nebeneinander saßen, statt zu quatschen, haben wir uns Zettel hin und her geschrieben. Und der hat dann irgendwann gesagt, kennst du die Bad Brains? Und ich so, nee. Und dann hat er mir eine Kassette geschenkt, Quickness. Und damals, ihr wisst, die gute alte Kassette, ja, war dann mein ständiger Wegbegleiter. Ich hatte einen Walkman
aber
dabei.
War die aufgenommen oder so eine Kaufkassette?
Nee, das war eine gekaufte Kassette. Okay. Und ich wohnte auf dem Land in Prunedale, Kalifornien. Das weiß ich noch. Und ich bin und eigentlich, was ich sage, stimmt auch zeitlich nicht. Ich habe euch vorher gesagt, ich bin chronologisch nicht so besonders gut. Ist also egal, ich war immer ein riesengroßer Fan von den Red Hot Chili Peppers. Und das ist eigentlich der Grund, warum ich in den Schüleraustausch nach Kalifornien wollte. Weil ich dachte, ach, die kommen aus Kalifornien. Da will ich hin, das will ich mal erleben. Natürlich habe ich mir dabei nicht gedacht, dass Kalifornien sehr groß ist und die Red Hot Chili Peppers in Los Angeles waren, aber ich war.
Ach, du dachtest, du triffst die da zufällig dann?
Ja, weiß ich nicht.
An jeder Straßenecke stehen die rum.
Ich weiß nicht, was ich gedacht habe. Ich habe
die
sehr
haben
falsch
auch
gedacht. Die
Californication, dann müssen ja, die ja, da ja, ja, ja überall.
Ja,
so
aber das ist natürlich ein ganz später Song. Das war ja schon ja, sehr voll. Populär. Da waren die ja schon kommerziell mega erfolgreich, als das
die
kam.
Die sind so Mother's Milk-Zeiten und sowas.
Ja,
ne?
noch früher. Es gab. Ja. Nein, Red Hot Chili Peppers war noch früher. Und ich habe mit meinem Bruder. Lass mich lügen, es muss gewesen sein, 1986 oder so, auf der jungen Aktionsbühne in Düsseldorf, die Red Hot Chili Peppers gesehen, da lebte Hillel Slovak noch, das war der Bassist, der ja später, wie ich dann in der Jugendfreizeit aus Hilden am Strand an der Costa Brava aus der Bravo entnehmen konnte, gestorben war an einer Überdosis Drogen. Und mein Bruder und ich waren 86 oder so, muss es gewesen sein. Ich könnte ihn jetzt anrufen in den Fragen, er wüsste es ganz, ganz genau. Waren wir in Düsseldorf auf dem Konzert und da hatten wir noch, wisst ihr noch, Socks on their Cocks.
Natürlich.
Ich bin immer aufgetreten mit den Socken, ne, auf dem Schädel. Ja. Und da stand ich ganz vorne in der ersten Reihe und Hillel Slovak ist beim Auswechseln seines Wah-Wah-Pedals auf meine Hand getreten, weil ich hatte mich an der Bühne festgehalten. Und er hat dann zu mir gesagt, sorry. Und ich würde mal sagen, ein paar Monate später war er dood. Da war ich 14, 15, irgendwie sowas. Und ich fand es halt immer cool. Mein Bruder war sehr interessiert an solchen Bands und hat mich immer überall mit hingeschleppt. Also es war schon immer cool. Und so kam ich halt auf diesen Sound. Dann kamen wir auf Kalifornien. Dann kam ich auf die Idee, einer Verwandten meiner Großmutter zu schreiben. Und die hat gesagt, ja, komm doch direkt hier hin. Dann bin ich dann nach Kalifornien geflogen. Und dann lernte ich Dylan in der Highschool kennen. Und der hat mir die Bad Brains quasi musikalisch vorgestellt.
Hast du noch zu Dylan noch Kontakt?
Ja, habe ich.
Könnten wir den nicht jetzt noch mal eben anrufen?
Was haben wir für eine Zeitverschiebung?
Der ist in 9 Stunden. Der ist jetzt gerade wach.
Ja, kann ich versuchen.
Warte. Können wir nachher machen. Machen wir jetzt nicht oder machen wir zum Abschluss?
Kann ich nachher versuchen. Ja, klar. Ja. I can try. Yes. Und das ist total witzig, weil tatsächlich seit 1989 kenne ich den und er ist glücklich verheiratet mit Toby und lebt jetzt nicht mehr in Kalifornien. Er hatte irgendwann mal ein Weingut dort und das Klima hat es ihm aber verhagelt und der ist jetzt irgendwo hingezogen irgendwo Richtung Ostküste, macht aber immer noch in Wein. Er hat einen Wein, der heißt Sheldon Wine und tatsächlich war das meine Idee. Ich habe gesagt, one day you'll make Sheldon Wine und den gibt es tatsächlich noch. Also den gibt es.
Okay, aber was weißt du noch, was hatte ich denn an, also Quickness tatsächlich ist ja irgendwie ein relativ spätes Album auch noch, ne?
Ja, total spät.
Übrigens auch mein erstes gewesen tatsächlich, was ich mir zumindest gekauft habe. Ich weiß nicht, ob ich die anderen vorher kannte, aber wir sind ja auch, also ich bin im Jahr 73. Ich habe ja auch die Quickness, als die rauskam, 89 oder 90 oder so, kamen die raus, 89 glaube ich, habe ich mir die auch gekauft, war die erste, die ich besessen habe. Ist ja auch schon so ein bisschen, also kann ich verstehen, dass man als Chili Peppers Fan da auch so Anschluss findet, auch so ein bisschen nicht ganz so hart wie die anderen Sachen, ein bisschen funkiger. Wie ging's dann musikalisch weiter? Hast du mehr noch in dem Ding dann irgendwie eingetaucht?
Ich habe das gehört und das war für mich so eine Offenbarung. Ich habe das gehört, habe gedacht so, boah. Weil ich fand einfach den krachenden Sound, aber gleichzeitig auch die hypnotische Stimme von HR, dem Sänger, das war so eine Kombi, das habe ich in meinem Leben noch nie gehört vorher und es hat mich sofort so geflasht. Ich bin so ausgerastet. Ich bin zum Supermarkt gelaufen mit diesem scheiß Walkman auf dem Kopf und habe Quickness gehört von oben bis unten und war total verliebt in den Sound. Das weiß ich noch. Das war wirklich eine Offenbarung. Ich sagte, oh, da muss es noch mehr geben, wo das herkommt. Mhm. Ja. Mhm. Und das hat mich total fasziniert. Das weiß ich noch. Ich habe es geliebt. Großartig.
Was glaubst du noch mehr dann für dich in der Zeit?
Naja, also ich sag mal, die Liebe zu den Bad Brains und als ich in Kalifornien war, waren wir da sogar auch auf dem Red Hot Chili Peppers Konzert, wir waren auf dem Fishbone Konzert und einfach dieses, ich sag mal, dieser leicht aggressive Sound, aber trotzdem melodisch und verbunden mit den Lyrics, wo es um Güte geht, um Gott und um Werte. Mhm. Habe ich gedacht, das ist toll, weil es war zwar von den Instrumenten her, vom Sound her aggro, aber letztendlich waren die Worte oder die Lyrics waren ja voller Liebe. Und das hat mir gut gefallen. Ne? Ja, es hat mir gut gefallen. Das war ein guter Mix. Und ich glaube, gerade für Heranwachsende, wenn du so in der Pubertät bist, ne, du suchst ja irgendwie so einen Weg und es kann ja nicht nur so total wütend sein, sondern das war irgendwie beides. Es war liebevoll und wütend. Also so, wie ich mich gefühlt habe. Deswegen fand ich es großartig.
Und weil du hast eben gesagt, das war wie so eine Erleuchtung und dann wolltest du irgendwie wissen, was gibt es dann noch? Ne? Wir reden jetzt ja von der Zeit des Prä-Internet im Grunde. Wie bist du denn an mehr oder angekommen?
Naja, also ich kam
oder
ja
wie aus. Wie hast du dir das erschlossen?
Ich komme ja aus Hilden bei Düsseldorf und bevor ich in den Schüleraustausch gegangen bin, war ich ja natürlich auch in der Schule mit Leuten zusammen, die halt coole Musik gehört haben und mit einer Gruppe von meinen Kumpels oder Freunden oder meiner Clique, so hat man ja damals gesagt, waren wir zum Beispiel auch bei Alice in Chains und bei DAD und wir fanden natürlich Nirvana toll und all sowas. Also der Sound hat mich schon begleitet auch. Definitiv. Das war mir jetzt nicht ganz neu, aber die Bad Brains haben sowas Neues in mich reingebracht oder mir gegeben, was ich nicht so kannte. Das war halt einfach, ich hatte auch das Gefühl, dass der Typ mal singen kann. Viele können ja auch gar nicht singen, die schreien ja nur.
Ja. Das, ja gut, HRs Stimme ist natürlich wirklich extrem besonders, das kann man ja auch echt nicht anders sagen. So,
ja, ne? Ja, eben. Und das war einfach... Ja, es war eine neue Welt und wenn du dann natürlich im Ausland bist, in den USA, in Kalifornien und die Leute eh alle auf was anderes stehen als das, was du schon aus Deutschland kennst. Ja, wir haben natürlich auch früher die Toten Hosen gehört und die Ärzte, was ja auch total cool war und spaßig und auch, ich sag mal, aggressive Musik oder laute Musik gepaart mit Humor ist ja auch gut, macht ja auch Spaß. Aber das war einfach so in Kombi mit der Clique in Kalifornien eine ganz andere Nummer. Diese Freiheit auch, das ist ja, muss ja als großes Ganzes sehen, die Freiheit, alleine irgendwo fernab zu sein. Deine Mutter, also mein Vater ist ja schon lange verstorben, da war ich 11, aber meine Mutter, weißt du, keiner kann dich nerven, keiner sagt, ja, wo bist du, wann kommst du nach Hause und so. Ich war bei meinen coolen Gasteltern, die hatten drei jüngere Söhne und ich habe dann auf einer Party eine Kalifornierin, also eine Freundin kennengelernt, Caroline, die war halb Mexikanerin und ich habe dann für dahin jedes Wochenende bei der verbracht. So, und wir haben das dann einfach gelebt. Ne? Wir sind dann rumgefahren mit dem Auto. Ich meine, du weißt, die waren alle 16 erst. Keiner durfte Alkohol trinken, keiner durfte irgendwas, aber Auto fahren durften sie. Naja. Wir sind einfach, die haben es Cruisen genannt, mit dem Auto rumgefahren und haben bei irgendwelchen McDonald's irgendwelche Leute getroffen und haben dann da Musik gehört. Das war die größte Freiheit, die wir hatten.
Gab es da lokale Bands, die irgendwie auch eine Rolle gespielt haben?
Mit Sicherheit.
Aber fällt dir nichts ein gerade oder so?
Nee, fällt mir gerade nichts ein. Aber bestimmt, also die haben, was die da gehört haben, war unheimlich viel Dancehall und Reggae. Und das war halt auch eine Musikrichtung, die ich immer schon sehr gemocht habe. Also es gibt ja viele Menschen, die sagen, boah, hau mir ab mit Reggae, ist langweilig
Ich mag das.
Ich liebe es. Und dann diese Kombination, also Bad Brains, die eben Punkrock spielten, laut waren, aber dann zwischendurch auch leise Töne angeschlagen haben und eben auch Reggae gespielt haben. Das war für mich so eine perfekte Kombi. Ich werde jetzt Fan. Ich bin Fan. Das war einfach.
Du hast eben Gott erwähnt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Wenn meine Recherche stimmt, dann war dein Vater Presbyter. Also du kommst aus einem religiösen Haus. Stimmt das?
Das stimmt. Mein Vater war Presbyter, der war sehr religiös. Und der hat jedes Wochenende, hat er uns gezwungen, in die Kirche zu gehen. Also das war schon echt krass, weil du kannst dir vorstellen, wenn du natürlich jung bist und du gehst in die Kirche und du sitzt da als Kind und der Pfarrer redet und redet und redet, du verstehst ja nicht immer alles. Und dann habe ich angefangen, die Deckenbohlen zu zählen, habe gedacht, so meine Güte, warum muss ich hier sein? Aber offensichtlich hat mich irgendwas erreicht, weil ich finde schon, gewisse Werte gehören zum Leben dazu. Und meine Mutter pflegte stets zu sagen, ein bisschen lieber Gott hat noch keinem geschadet. Und das stimmt. Und das war auch so eine Nummer, was zum Beispiel in den Texten von den Bad Brains rüberkam, ne, dass sie gesagt haben, vertraut auf Gott, wird schon alles gut gehen. Und das hat mich dann natürlich auch irgendwie an Zuhause erinnert und das hat mich gefreut, weil das war so alles, ne, die Rebellion als Teenager, die sanften Töne der Reggae-Musik und eben auch die Lyrics, die für mich total erleuchtend waren, sag ich mal. Ne, also die meine Werte vertreten haben, das hat mir gut gefallen. Gefällt mir übrigens immer noch.
Würdest du dich heute noch als religiös bezeichnen?
Ich war nie religiös.
Oder spirituell?
Also spirituell auf jeden Fall, klar. Also religiös weiß ich jetzt nicht unbedingt. Ich habe den klassischen Weg beschritten, den man so geht, wenn man aus einer solchen Familie kommt. Ich bin getauft, ich bin konfirmiert, ich bin in die Kirche gegangen. Ich kenne das alles, aber als mein Vater gestorben ist, habe ich dann irgendwann gedacht, so, wo ist denn der liebe Gott, wenn man ihn wirklich braucht? Ne? Aber es ist ja klar, du fühlst dich als Kind verraten und verkauft, weil du verstehst es ja alles gar nicht. Menschen sterben halt, es ist so, weiß ich heute. Aber als Kind kann man das nicht so begreifen. Und da habe ich dann auch ein bisschen gezweifelt, ehrlicherweise. Gibt es denn wirklich einen lieben Gott? Was habe ich gemacht, dass der mich so bestraft? Und heute denke ich, wer weiß, ob es Gott gibt, aber ich weiß, dass wir Menschen eben füreinander da sein sollten, miteinander sprechen sollten und nicht aufeinander einprügeln sollten. Also, ne, dass man in Dialog treten muss, seine Werte vertreten sollte, mit denen wir, also christliche Werte, mit denen ich aufgewachsen bin. Definitiv. Mhm. Nächstenliebe ist auch ein ganz wichtiges Stichwort für mich. Kümmere dich um deinen Nächsten.
Du hast gerade gesagt, dein Vater ist gestorben, als du 11 warst. Und jetzt hast du eben so gesagt, ja, Menschen sterben so einfach sterben Leute ja nicht so, ne? Also, was ist denn passiert mit deinem Vater, dass der muss dann ja relativ früh gestorben sein, ne?
Ja, der ist gestorben mit 50 und der hatte ganz einfach gesagt, nach Corona wissen das viel mehr Menschen, der hatte eine Grippeinfektion, hatte sich ein Herzmuskelvirus zugezogen, hat sich davon nie erholt und hatte halt dann einfach so ein Herzmuskelleiden und ist daran jahrelang gestorben. Also mit Luftnot, das war nicht schön. Er hätte wahrscheinlich ein Spenderherz bekommen müssen, aber das war ja in den 80er Jahren, in den frühen 80er Jahren, kannst du voll vergessen. Da war halt dann einfach Feierabend irgendwann. Ne? Der war ein ziemlich, ich sag mal, großer, starker Mann und ist dann über die Jahre extrem eingefallen, dünn geworden, hatte auch einen Schlaganfall und so und hat das Herz einfach nicht mehr mitgemacht. Dann war Feierabend. Das war schon echt blöd. Und danach habe ich so ein bisschen, ich glaube, daher kommt auch so diese Liebe, ich sag mal, zur treibenden, leicht aggressiven oder lauten Musik, weil ich einfach wütend war. Ich war auch wütend auf den lieben Gott, sage ich ganz ehrlich. Ja. Gott, den jebet nicht.
Nachvollziehbar natürlich, auf jeden Fall.
Ja. Also, und für Kinder ist das natürlich auch schwer zu begreifen, ne? Wenn, ich weiß nicht, ob eure Eltern noch leben.
Ja,
ne? Teilweise. So.
Also teilweise, ja.
Und wenn ich habe ja den ersten Podcast gemacht, also meinen eigenen Family Affairs mit meinem Bruder Christoph. Da haben wir darüber gesprochen, wie das denn ist, wenn die Eltern auf einmal nicht mehr da sind. Also meine Mutter ist ja auch gestorben 2018. Und gut, da war ich jetzt, wie alt war ich 2018? 45, bin.
Ja, und sie war ja auch bedeutend älter natürlich.
Sie war älter, das verstehst du natürlich auch komplett anders, als wenn du klein bist und dann wird ein Elternteil aus deinem Leben genommen, von jetzt auf gleich. Das ist natürlich ziemlich heftig, ne? Das ist ein Trauma, kann man schon sagen. Und das ist schwer verständlich, definitiv. Aber heute sehe ich es natürlich auch an, es ist so lange her. Das ist halt einfach so. Und das Einzige, was mich tröstet, sage ich mal, ist, ich weiß, wir gehen da alle hin eines Tages. Mhm. Also irgendwann sind auch wir alle, die wir hier gerade miteinander sprechen, nicht mehr da. Es ist leider so.
Glaubst du denn an ein Leben nach dem Tod?
Boah. Ja, ich weiß nicht. Also das, da haben wir auch in einem Podcast drüber gesprochen mit den Ghost Huntern, NRW. Da ging es dann eben darum, wie kann man Zeichen aus dem Jenseits deuten? Also ich glaube schon, dass es eine gewisse Energie gibt, die irgendwo noch da herumwabert im Jenseits. Es gibt ja auch Menschen, die von Nahtoderfahrungen sprechen oder Menschen, die sagen, ich habe mitbekommen, wie mein Mann, keine Ahnung, meine Frau oder derjenige, der verstorben ist, nochmal zu mir zurückgekehrt ist oder in Träumen erscheint und gute Ratschläge gibt. Also das gibt's ja schon alles. Die Frage ist ja, wie kann man das widerlegen? Man kann das glauben, man kann es aber auch lassen. Ich finde, es ist eine tröstliche Vorstellung zu wissen, dass die Verbundenheit nicht abreißt. Das finde ich schon eine gute Idee. Also zu sagen, ich bin hier und die sind jetzt nicht die ganze Zeit um mich rum und beobachten mich und sagen, jetzt puppel nicht in der Nase, sondern die sind einfach da und helfen dir in dem Moment, wo du es am meisten brauchst, weil du es selber glaubst. Man muss das schon auch glauben. Mhm. Aber ihr wisst, glauben heißt nicht wissen. Wir werden es eines Tages dann selber sehen. Wenn wir versuchen, aus dem Jenseits unseren eigenen Nahestehenden zu sagen, mach das nicht, aber wir wissen nicht wie. Es ist schon, ich weiß nicht, ist schon krass. Aber ich glaube schon, dass sie noch irgendwo da sind. Spirit Electricity ist immer noch irgendwie da.
Mhm. Mir liegt jetzt ja tatsächlich eine Frage noch auf der Zunge. Jobst, die habt ihr neulich gestellt, als ich nicht dabei war, und ich hab die gehört, und ich dachte, das war eigentlich eine total spannende Frage, und die habt ihr alle anders beantwortet. Nämlich die Frage, wenn du mit einer verstorbenen Person Kontakt aufnehmen könntest, und du müsstest dich entscheiden, ob du etwas sagen darfst, oder ob die andere Person zu dir sprechen soll.
Ganz klare Entscheidung.
Welche?
Die andere spricht.
Ja, sehe ich auch so.
Ja, total. Bei mir auch.
Absolut die andere, weil die andere sieht das große Ganze. Mhm. Die andere weiß ja im Zweifelsfalle, was du wissen willst.
Genau.
Und kann dir dabei Hilfe geben, kann dich unterstützen. Also die andere Person aus dem Jenseits ist, die mit dir verbunden ist, ist um dich herum und weiß, wenn du in einer Lebenskrise bist, was du brauchst. Und das ist der Hinweis, den du bekommst. Was du daraus machst, ist eine andere Sache. Aber ich muss keine Fragen stellen, weil die spüren die Fragen sowieso, die du stellst. Und die Frage ist ja meistens...
Es gibt ja auch, es gibt ja auch, du musst ja auch nicht Fragen stellen, aber es gibt ja viele Menschen, die
hätte
sagen...
Hätte ich das noch gesagt oder
hätte
so?
Hätte ich dem
oder?
Das noch gesagt? Mhm. Das hätte ich dem gerne vielleicht noch, habe ich das deutlich genug zu verstehen gegeben?
Ja.
Und die dann sagen irgendwie und die auch keinen, die sich damit schwer tun, einen Abschluss zu finden, weil die denken, da ist noch was Unausgesprochenes, da ist noch was nicht rausgekommen ist.
Das kann durchaus sein, aber dafür muss man selber sorgen, dafür muss man Verantwortung übernehmen. Also als meine Mutter starb 2018, habe ich eigentlich schon 3 Jahre vorher gewusst, dass sie stirbt. Und ich habe mich mit Hilfe einer Psychotherapeutin tatsächlich damit auseinandergesetzt. Sie hat gefragt, warum kommen Sie denn? Ich habe gesagt, ich glaube, meine Mutter stirbt bald und ich möchte Frieden schließen. Mhm. Wenn ich es nicht mit ihr kann und nicht, weil ich mich mit meiner Mutter nicht gut verstanden habe, aber weil ich wusste, es gibt so Sachen aus der Vergangenheit, da kann die jetzt in ihrem Alter und die war ja auch gebrechlich und so, kann sie gar nicht mehr umgehen. Das überfordert das Gehirn. Aber ich habe für mich gedacht, ich muss es klären für mich, damit ich sie in Frieden gehen lassen kann. Also das ist schon wichtig und da kann ich auch nur jedem sagen, oder sage ich auch meinen Freunden, deren Eltern noch da sind, die vielleicht im Clinch mit denen liegen, sage ich immer, guck mal, dein Vater ist jetzt 86 oder was und du hast Stress mit dem gehabt oder deine Mutter, klär das. weil wenn sie nicht mehr da sind, liegt es wahrscheinlich oder lastet auf deiner Seele, dass du dich nicht gekümmert hast, dass du das nicht ausgesprochen hast. Das ist auch deine Verantwortung. Wie gehe ich damit um? Die Eltern sind zwar die Eltern, sollen ja für uns sorgen, aber irgendwann bist du als Kind ja nun auch in der Verantwortung und alt genug, da kann man nicht mehr immer nur noch sagen, ja, die Eltern sind schuld. Nein, du hast eine gewisse Teilverantwortung auch zu tragen. Da muss man hingucken und sagen, was stört mich an der Situation? Was kann ich daran ändern, sodass es auch mir gut geht, dass ich nach mir schaue? Und das beinhaltet für mich, dass man einfach Dinge, die man vielleicht mit sich herumträgt, Probleme, die eine Beziehung belastet haben, insofern hinterfragt und auflöst, indem man das selber anspricht. Mhm. Das kann man nicht den anderen zumuten. Weil die anderen sind, alte Leute sind halt auch alte Leute, darf man auch nicht vergessen. Ja, die vergessen alles, die haben ihr Kurzzeitgedächtnis verloren. Die erinnern sich nur noch an die guten Sachen. Das ist ja auch eine neurologische Sache. Ne? Im Gehirn werden ja ganz viele Dinge abgespeichert. Die hast du ja auch in einer anderen Erinnerung ganz oft. Und da kann, kann man Dinge nicht mehr so klären und sagen, oh, damals 1984 hast du das und das und das gemacht. Die sehen das vielleicht auch ganz anders. Da muss man sich dann selber positionieren und sagen, okay, cool. Ich will das für mich klären und ich will in Frieden mich von dieser Person trennen. Und das es liegt in jedermanns eigener Verantwortung.
Ja,
Amen.
Macht total Amen. Sinn. Amen. Macht total Sinn. Was hat das
die Philologin
denn
hat gesprochen.
Was hat denn das, guck mal, du warst gerade so in der Pubertät oder anfangenden Pubertät, als dein Vater gestorben ist. Was hat das denn mit deinem Jugendlichsein gemacht? Oh, du hast vorhin uns ja schon gesagt, du warst dann irgendwann in so einer Clique. Warst du früh so ein Klickentypin?
Ja, schon. Also als es dann, damals gab es ja, wie ihr wisst, keine Handys, es gab es ja alles gar nicht. Ne? Es gab die Schule, es gaf einen Freundeskreis, es gab feste Verabredungen, man traf sich.
Moment, da gab es noch Faxmaschinen, ne?
Ja, genau. Und wir waren immer in der Clique, jeder hatte seine Probleme mit seinen Eltern oder eben auch nicht. Und ich glaube, ich habe mir halt auch Leute ausgesucht, die auch ein bisschen krawallig waren, so wie ich selber. Ne? Ich war halt wütend. Das habe ich ja auch erst Jahre später gewusst. Ich wusste das ja jahrelang gar nicht, ne, dass ich eigentlich wütend war. Und deswegen hat mich auch diese Musik so angezogen, weil ich einfach dachte, geil, da hast du was, das kannst du rauslassen. Wir sind ja, meine Freundin Romana und ich sind früher ganz oft ins Raskalnikow gefahren. Das war so eine Metal-Disco in, ich glaube, es war in Oberhausen oder in Essen. Ich bin nicht mehr ganz sicher. Ich habe das jetzt extra nicht recherchiert, weil ihr gesagt habt, du musst nichts recherchieren.
Nee, ist gut.
Also wer hier zuhört, wer es noch weiß, bitte sagt mir Bescheid. Und dann haben wir immer Bierdosen, also Tuborg, ne, an der Tankstelle gekauft, haben sie in den Hosenbund gesteckt und sind dann, weil du musstest ja jedes Bier teuer kaufen. Und wir hatten natürlich wie immer kein Geld. Und ich weiß auch gar nicht mehr, wie wir da hingekommen sind. Wahrscheinlich irgendein Freund angequatscht mit Auto, ja, fahr uns dahin, bleib mit uns da. Und der hat sich dann gelangweilt und wir haben Spaß gehabt, ne? Und dann gab es da eine Toilette in dieser Disco im Raskalnikow. Da haben die Märchen gespielt. Das war immer so eine Insel der Glückseligkeit in dieser Metal-Bar, weißt du, draußen schraddel, schraddel, schraddel. Und dann machst du die Tür auf und dann gehst du da so in dieses Klo rein und dann lief da irgendwie Frau Holle. Und dann haben wir uns da schön aufs Klo gesetzt, zu zweit Tuborg-Dosen Bier getrunken aus dem Hosenbund und waren total happy.
Tatsächlich, sagst du, glaube ich, in irgendeinem, in einem von deinen Podcasts oder in eurem Podcast, dein Bruder, dass auch erst eine ganz schön aggressive Zeit gewesen ist und dass irgendwie, ich glaube, dein Bruder meint auch, also du und deine Mädels-Clique, das waren, also mit denen hat man sich besser nicht angelegt.
Ja, genau, wir waren echt wild. Ja, was heißt angelegt? Wir waren ja jetzt keine, nein, um Gottes Willen, wir waren ja jetzt keine.
So eine Mädchen-Gang kann ich mir da nicht vorstellen.
Ja, wir waren halt nicht angepasst. Wir wollten keinen Jungs gefallen, wir wollten nur Spaß haben. Also vielleicht waren wir auch die Spice Girls der damaligen Zeit. Vielleicht hat es auch ganz gut gepasst, diese Girly-Bewegung, keine Ahnung. Mhm. Uns ging es nicht darum, irgendwelche Typen zu beeindrucken oder aufzureißen. Oder sonst, wir wollten einfach nur irgendwo hinfahren, wir wollten unsere Ruhe haben und wir wollten vor allen Dingen nach Hause kommen, wann wir wollen. Also wir haben immer Spaß gehabt, ne? Ihr kennt auch noch den alten Trick. Also du erzählst deiner Mutter, ich schlaf bei Jups und Jups sagt, ich schlaf bei Christopher. Und am Ende schläft keiner irgendwo, sondern sitzt irgendwo in der Altstadt in Düsseldorf und fragt sich, oh Gott, Mama, wie soll ich bloß nach Hause kommen? So war das halt.
Das wurde tatsächlich auch damals richtig kontrolliert, ne, glaube ich.
Also, ja, ja. Wir waren auch ganz viel in der Backwaren-Disco in Düsseldorf hinterm Bahnhof. Und da wurde man dann rausgerufen, wenn man noch nicht, oder ich glaube, ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Du musstest ja mindestens 16 sein, um, nee, du durftest mit 16 nur bis 12 bleiben. Dann ja, haben klar. die eine Durchsage ja, gemacht ja, und genau. haben gesagt, pass auf, ja, wenn ja. du nicht 18 bist oder nicht volljährig, dann müssen die jetzt alle gehen. Und das haben die auch wirklich mit Personalausweis.
Ja, aber die Kontrollen sind heute, glaube ich, strenger sogar noch.
Das weiß ich nicht, ich bin so selten dabei. Ja. Bin froh, dass ich es nicht mehr muss. Mich fragt heute keiner mehr nach dem Ausweis. Nein, Komm. Aber war ja auch irgendwie eine geile Zeit. Ich hatte auch tierisch Spaß gemacht, weißt du, so zu tun, als ob bin ich da durchzufuschen und einfach zu gucken, wie weit komme ich? Wie kann ich meine Grenzen austesten, ja? Wenn mir keiner vor die Parade fährt, mache ich einfach immer weiter, bis einer sagt, nö, 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 jetzt ist Schluss mit lustig. Das fand ich schon, war...
Okay, ich würde mal wieder so ein bisschen...
Aber
so ein,
ja, aber zusammengefasst, ja. Zusammengefasst war eure Mädchentruppe dann im Grunde so ähnlich so wie die Drugs aus Clockwork Orange, nur in weiblich.
Ja, aber die aus Clockwork Orange, die waren ja ziemlich aggro, die haben ja...
Ja, aber das so wart ihr doch auch.
Nein, ja, nein, von der Attitüde vielleicht her, aber wir haben, es hat ja niemand einen zusammengeschlagen oder irgendwo.
Ja, aber warum hattet ihr denn immer Baseballschläger dabei? Ja,
genau, immer Baseballschläger. Nee, wir haben einfach gemacht, was wir wollten und wir haben uns nicht nehmen lassen. Wir sind ja auch mit per Anhalter gefahren. Also ich, aus der heutigen Sicht als Mutter würde ich sagen, um Gottes Willen, furchtbar. Und damals haben wir das aufregend gefunden. Wir haben jetzt nichts Schlimmes gemacht. Wir waren ja nicht kriminell. Wir waren ja auch nicht gewalttätig oder so. Wir haben einfach nur nicht darauf gehört, was einem von einer Obrigkeit gesagt wurde, wenn du
so. Aber gab es dann wenigstens mal so kleine Ladendiebstähle oder sowas?
Um Gottes Willen, wo kommst du hin?
Auch nicht?
Natürlich nicht.
Aber tatsächlich ändert sich da wirklich immer so komplett die Perspektive, dass wir denken, dass ich denke, irgendwie, also mein ältester Sohn ist ja jetzt 12 und so, ne? Und so, wenn der mal woanders pennt, klar, kein Problem. Aber irgendwie auch mal dieses nicht zu wissen, was natürlich auch heute überhaupt keine Option mehr ist, wo ist der gerade? Was passiert da? In was für einer Situation? Trampen habe ich natürlich früher auch gemacht, ne? Irgendwie mit 16, 17 und so, ne? Also ich weiß nicht, ob ich das an den so ziehen zu lassen. Aber nein, eigentlich ist es natürlich auch gut.
Ja, aber du bist aber ja auch Helikopter-Dad, ne?
Ja, so ein bisschen sind wir das doch alle wahrscheinlich, oder?
Ja, nein, genau. Nein. Und weißt du auch warum? Wir sind Helikopter vielleicht ein bisschen einfach aus dem Grunde, weil wir wissen, wie schlimm es ausgehen könnte. Also ich bin einmal mit meiner Freundin Marion aus Düsseldorf zurückgetrampt. Da streikten, glaube ich, die S-Bahn. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall fuhren wir zurück am helllichten Tag mit irgendeinem Typen. Und der hat uns am S-Bahn-Tunnel in Hilden abgesetzt. Also tatsächlich. Ich hatte auch nie den Gedanken, dass ich da nicht heil ankomme. Gar nicht, weil ich wusste, wenn der Typ irgendwas will, gibt's High Kick, Low Kick. Also das war schon klar. Ne? Also ich glaube, dass natürlich auch Leute so eine gewisse Haltung in dir erkennen. Wenn du erhobenen Hauptes mit gerader Haltung über die Straße gehst, schnellen Schrittes, ist es was anderes, als wenn du dich ängstlich umguckst und schleichst. Ne? Also ich glaube, das ist natürlich eine gewisse Form der Ausstrahlung, die uns eventuell auch nicht so bewusst gewesen ist. Wir haben Gefahrensituationen bewusst in Kauf genommen, in der jugendlichen Naivität, dass uns nichts passieren würde. Aber das kannst du natürlich niemals wissen. Also wenn einer eine Waffe hat, dann ist Feierabend. Ne? Aber der hat uns dann da rausgelassen und der hatte auch tierisch laute Musik an. Ich saß hinten, meine Freundin saß vorne und dann macht sie irgendwie die Tür auf, also der hielt an, sie macht die Tür auf, steigt aus und knallt die Tür volle Kanone zu und ich denke noch so, boah, ist die frech zu dem? Der hat uns doch gerade nach Hause gefahren oder zumindest in die Nähe. Wir haben nie gesagt, wo wir wohnen. Wir haben gesagt, lassen Sie uns irgendwo hier und da raus oder lassen Sie uns hier raus. Sind wir den Rest natürlich zu Fuß gegangen, ne? Das, so doof waren wir ja nicht. Und dann sag ich so, hör mal, was war's denn so frech zu dem? Ich so, red nicht mit dem Arschloch. Er hätte jetzt gerade sie gefragt, ob wir uns noch was dazu verdienen wollen. Mhm. Haben wir natürlich aber auch, als wir um die Ecke bogen, tierisch drüber gelacht, ja, weil das ist so absurd gewesen. Aber solche Dinge passieren natürlich auch. Und wenn du da jemanden hast, der gewalttätig ist, der einfach stärker ist als du, das ist deswegen, wir kommen nur gerade, weil wir über Helikoptereltern sprechen, drauf. Ich denke einfach, weil wir wissen, was für Gefahren im Raume stehen und was einem widerfahren kann als Jugendlicher, wenn du naiv bist. Das wissen wir und wir wollen nicht, dass unsere Kinder sich in dieselben Situationen bringen. Nützt aber, glaube ich, auch nichts, denen das 80 Millionen Mal zu sagen, weil jeder Mensch muss ja seine eigenen Erfahrungen machen. Ich glaube, wichtig ist, dass man Vertrauen hat zu seinen Kindern und dass die Kinder auch uns vertrauen, den Eltern. Ich habe meinem großen Sohn, der wird jetzt 18, immer gesagt, pass auf, Ich bin nie böse auf dich. Du kannst mich immer anrufen, wenn der irgendwo nachts unterwegs ist. Ich habe immer mein Handy auf laut. Ich sage, du kannst mich immer anrufen. Es ist total egal. Ich komme dich überall abholen oder ich schicke dir Geld für ein Uber. Immer. Bitte, bitte, bitte. Macht er auch immer. Auch wenn es nur um die Ecke ist. Nö, ist aber eigentlich was, gar nichts, aber ich brauche ein Uber.
Als du bist, warst ein Jahr in Kalifornien oder so eine klassische Schüleraustauschgeschichte oder war das kürzer oder länger?
Also meine Großmutter hatte eine Cousine, die irgendwie da lebte und ich habe denen geschrieben mit der Hand und also ich wollte das wirklich, weil ich wollte ja zu den Red Hot Chili Peppers und dann hat sie geschrieben, ja, ja, du kannst auch hier bei uns wohnen und dann bin ich dahin und ich war dort von August 89 bis kurz vor Weihnachten 89, also nur 4 Monate, weil ich ja nun damals im Gymnasium in Hilden war.
Naja, schulpflichtig,
und genau. Und die haben gesagt, ne, ich war ja da in der Schule, ich war in der North Monterey High School, County High School, North Monterey County High School. Und meine Schule hat aber gesagt, pass auf, ich habe das alles selber organisiert, ne? Also nur ich alleine. Ich habe alles mit der Schule geregelt, mit der Schule in Kalifornien und mit der Schule in Hilden. Und musste dir vorstellen, das alles ohne E-Mail, ja, alles handschriftlich. Mhm. Weil ich es unbedingt wollte. Und ich weiß heute, wenn man was unbedingt will, kriegt man das auch wirklich hin, weil man sich drum bemüht. Mhm. Und ich war nur 4 Monate da, weil die gesagt haben von meiner Schule, ja, wenn du länger bleibst, dann musst du die 10. Klasse oder die 11. Klasse war es, glaube ich, damals.
Okay.
Musst du die 11. Klasse wiederholen. Das wollte ich natürlich nicht. Weil wer will schon sein Abitur ohne seine Freunde machen? Niemand.
Okay. Dann also zurück nach Hilden im Winter wieder.
Mhm.
Was mir als Hilden, ich weiß gar nicht, ob du die Band kennst, das was mir sofort, als ich rausgefunden habe, dass du aus Hilden kommst.
Jetzt kommt's, oh Gott.
Ja, das, ja, ich weiß, bin mir unsicher, ob du die kennst, aber es war nämlich das erste von mir selbst veranstaltete Konzert Anfang 92 in Hameln, wo ich herkomme.
Ach.
Es war eine Band aus Hilden namens Intricate. Kennst du die zufällig?
Intrigued.
Nee, Intricate heißen die.
Intricate.
So eine Hardcore-Band.
Natürlich. Oh mein Gott, natürlich. Oh mein Gott, da hat Nils mitgemacht. Intricate. Nils, oh mein Gott. Jetzt fällt mir alles wie Schuppen
so,
aus
ja,
den Haaren.
So, sehr gut. Da müssen wir nämlich hin.
Ach du Scheiße. Intricate, Band aus Hilden. Natürlich. Wie... Ich glaube, ich war sogar in. Also wenn ja,
du,
das die
du,
Band,
du darfst jetzt auch ein Tränchen verdrücken, ne? Wenn dir
nee,
danach
um Gottes. Nein. Ich verdrücke, aber ich muss lachen. Das ist total witzig.
Nils Werner.
Natürlich! Nils!
Okay,
nein. Kennst du?
Pass auf, mit Nils Werner habe ich geknutscht.
Nein.
Ja, klar. Nils Werner, in den war ich verliebt, weil ich mir einbildete, er sah aus wie Hillel Slovak von den Red Hot Chili Peppers und da waren wir vielleicht 14, 15 oder 16. Und
also rein optisch interessant
pass auf,
gewesen.
Und dann habe ich, oh Gott, ey, der darf das niemals hören.
Der wird er nicht.
Und habe ich, wieso?
Das ist zensiert für ihn.
Woher kennst du denn Nils Werner?
Ich kenne Intricate, wie gesagt, das ist das erste, was ich veranstaltet habe.
Ich glaube, der Nils, kann das sein, war auf dem Bonhoeffer Gymnasium. Wir hatten zwei rivalisierende Gymnasien in Hilden, einmal das Helmholtz und einmal das Bonhoeffer. Und ich glaube, der Nils war auf dem Bonhoeffer. Und ich fand den irgendwie total süß. Und dann haben wir mal geknutscht. Also wir kannten uns von, Hilden ist klein, ne, musst du wissen. Hilden da kennt jeder jeden. Und wenn du vor allen Dingen mit so Leuten rumhängst, dann kennst du irgendwie jeden. Und dann, oh Gott, ich hoffe, ich erzähle die Geschichte richtig. Nils wird mich umbringen. Ich behaupte jetzt mal, Nils war in mich verliebt. Also ich anfangs auch in ihn und dann und dann war es irgendwie so, dass ich irgendwie nicht mehr wollte und mir war das so unangenehm, dem zu sagen, ja, ich will das nicht mehr. Also ich wollte Schluss machen. Ich bin jetzt mal hier, das ist ja Jahre später. Und es regnete und wir gingen auf der Richarder Straße und ich hatte einen Regenschirm und der schob sein Fahrrad und ich erklärte ihm also gerade mit den Händen erzählend, warum, also aus, ja, nein und die Schule, also ich habe irgendwelche Ausreden erfunden, war gar nicht straightforward und mein Bruder fuhr im Auto oder mit dem Fahrrad selber dran vorbei und hat ihn jetzt, was hast du dem Typen erzählt, du warst nur am Gestikulieren und meinte so, mein Gott, du hast das echt schlecht gemacht und das ist unsere Geschichte mit Nils Werner. Oh,
aber war das
Güte,
vor Monterey oder nach Monterey?
Das weiß ich nicht mehr. Ich glaube vorher.
Aber Spitzenband auf jeden Fall. Also wie gesagt, das war dann so die Szene, in der ich mich dann so ein bisschen bewegt hatte.
Das ist doch wahr. Ich muss mal in meiner, ich schreibe mal ganz kurz meiner ganz alten Freundin Romana.
Guck sie sonst an. kannst du ruhig anrufen.
Oder deinen Bruder anrufen.
Der weiß das weiß der Bruder nicht, das weiß nur Romana.
Ich weiß es nicht. Warte, ich schreibe dir gerade eine WhatsApp. Ich weiß nicht, ob die noch... Es ist schon spät. Wir sind ja heute alle nicht mehr so.
Ja, aber um 10 Uhr jetzt noch kannst du es anrufen. Es ist erst 9:40.
Ach, warte mal. Ich habe ihr gerade geschrieben, mal gucken, was zurückkommt. Ich habe schon lange nicht mehr mit ihr gesprochen. Ich weiß nicht... Das wäre vielleicht auch ein bisschen, meine Güte, ey, das war auf jeden Fall Nils Werner. Natürlich war der das. Wie lustig. Ja,
die
waren,
das ist auch ein bisschen größer auch so geworden mit der Band da, ne? Also die hatten dann schon noch so ein Century Media, also so ein bisschen größeren Metal-Label eine Platte gemacht.
Ja, cool. Das habe ich zum Beispiel gar nicht gewusst, ja.
Siehst du?
Du hast so intuitiv bist du ja so zu diesen Musiker-Typen so hingezogen. Ne?
Ja, irgendwie schon. Naja, ich fand halt immer so dieses Leben aufregend, on Tour zu sein. Also ich, was ich, glaube ich, eigentlich wollte, war so die Freiheit, reisen zu können und mit coolen Leuten rumzuhängen und Spaß zu haben und eben nicht diesen normalen 9-to-5-Job. Das war so meine Idealvorstellung von meinem zukünftigen Leben. Ich wollte ja auch immer, das steht auch in meiner Abiturzeitung. Ihr kennt schon diesen, ihr kennt ja diese Abi-Zeitung, die man als Schüler so druckt. Und da habe ich.
Berufswunsch steht da immer oder sowas.
Ja, ja, Berufswunsch war bei mir Tourmanager. Also ich wollte Tourmanager werden. Und in gewisser Hinsicht bin ich das ja auch dann geworden. Also für eine sehr kurze Zeit, aber ich habe das Leben on Tour ja tatsächlich auch erlebt und das war schon echt schräg. Weil ich dann hinterher auch gedacht habe, nee, ja, dann doch lieber eine seriöse Ausbildung. Ich komme ja aus einem sehr konservativen Haushalt und es war schon für mich dann irgendwann auch von mir selber aus heraus wichtig, eine Arbeit zu haben, die vielleicht doch irgendwann Bestand haben würde und mir einen stetigen Geldfluss zuführen würde.
Okay, aber bevor wir zu dieser Ausbildung kommen, machen wir doch jetzt vielleicht bei den Bad Brains, wie kamen die denn jetzt? Bisher haben die Bad Brains erst auf einer Kassette in deinem Leben eine Rolle gespielt.
Ja, das war 1989.
Also du kommst aus Monterey zurück im Winter, irgendwie ist es kalt.
Es war Salinas, California und die Schule hieß North Monterey County High School. Nur falls es irgendeiner hört, der sagt, das stimmt gar nicht. Also es war Salinas und ich komme zurück, das war im Dezember 1992. Ach Quatsch, was rede ich denn? Quatsch,
89.
Ja. Ich war übrigens in einem großen Erdbeben von San Francisco am 5. Oktober. Das war schon echt krass. Auf der Richterskala, ich sage jetzt mal 6,5, da ist ja die Oakland Bay Bridge zusammengestürzt. Das war schon echt heftig. Also ich hatte schon was erlebt und ihr wisst, wie es ist, wenn man Teenager ist, sind 4 Monate oder 5 Monate wie 5 Jahre. Ne? Du bist dann total in diesem, ich war so in diesem Hip-Hop, Reggae, Dancehall-Style, Punk-Rock. Es war so ein, es war, was ich auch so cool fand, es war so ein bisschen so Fusion. Es war von allen Musikstilen was dabei und alle waren sehr tolerant und alle waren sehr locker und da waren diese ganzen Surferboys und es waren halt einfach coole Leute.
Und wie sahst du damals, sag ich, aus?
Ich hatte blonde Haare, lange Haare und hatte immer so Tie-Dye-Shirts. Also ich habe mich halt total angepasst. Also ich hab diesen Style sofort übernommen. Ihr wisst noch, früher haben sie Hacky Sack gespielt. Wisst ihr noch, was Hacky Sack ist?
Ja, klar.
Der gehäkelte Beutel und dann die ganzen Jungs hatten alle diese Beanies auf und hatten, manche hatten Dreadlocks. Also egal ob weiß, schwarz oder was auch immer. Alle hatten so einen ähnlichen Style. Die waren so, ja, die sahen aus, als ob sie gleich irgendwie auf ein Reggae-Festival gehen würden. Und das hat mir sehr gut gefallen. Und das habe ich übernommen und war natürlich in Hilden damit komplett fehl am Platze irgendwo, weil das war ja eine ganz andere Welt, anderes Wetter auch. Ich meine, was die Sonne macht, ne? Wenn du jeden Tag nur Sonnenschein hast und du stehst morgens auf und du weißt, du gehst aus dem Haus, du hast ein Sweatshirt an, aber bereits um 11 Uhr ziehst du dir alles aus, weil es einfach heiß wird. Das kannte ich ja gar nicht, ne? Und Palmen und Sonne und Strand und so, das war ja komplett anders als in Hilden. Und das fand ich natürlich sensationell und großartig. Und ich habe das auch sehr, sehr vermisst. Deswegen bin ich ja im Sommer 1990 direkt wieder zurückgefahren, habe meinen Bruder mitgenommen. Und wir haben 6 Wochen Kalifornien gemacht, also wir haben bei irgendwelchen Leuten auf dem Boden geschlafen, auf der Couch geschlafen und haben tierisch viele Menschen kennengelernt. Unter anderem meinen sehr guten Kumpel Jay, der heute in Kassel wohnt, Vater von 3 Söhnen ist und mit einer Deutschen verheiratet ist. Und wir sind immer noch gute Freunde. Das ist total witzig. Den haben wir 1990 kennengelernt in Kalifornien. Naja, und die Bad Brains sind irgendwie geblieben. Und dann wenn man sich dafür interessiert, brauchst du ja kein Internet. Du kriegst das ja über andere Leute mit, ne? Du unterhältst dich mit Menschen über Musik und dann sagt einer, ey, geil, ja, kennst du schon hier HR, Spin-off von Bad Brains, der Sänger macht ein Reggae-Projekt und so. Und Human Rights, ne? Mhm. Und,
Bad Brains warst du derzeit, die waren 89 nämlich auf Tour, da bist du aber, glaube ich, gerade nicht da gewesen.
Da war ich nicht da.
Mit Jingo Delange auf Tour, mega.
Jingo Delange, ja, mein Gott, ja, klar.
Beste Band auch, ne, natürlich. Aber danach kam tatsächlich HR irgendwann, das war nicht viel später, das habe ich nämlich auch gesehen. Auf der
ja,
Tour,
genau, und die waren dann, lass mich lügen, ich habe 92 Abi gemacht, die waren dann irgendwie... Es muss dann Ende 91 oder Anfang 92 gewesen sein, da waren die auf Tour, aber mit HR und zwar in Düsseldorf. Und da bin ich mit meiner Freundin Romana hin.
Hat die eigentlich inzwischen mal geantwortet?
Nee, hat sie nicht. Keiner von beiden, weder mein Bruder noch meine Freundin.
Skandal.
Mensch, alle am Pennen hier. Frech. Und aber wir können gleich mal den Dylan anrufen. Aber der kennt natürlich Nils Werner nicht. Und die Amis haben ja alle kein WhatsApp, ne?
Stimmt.
Warte mal. Ich schreibe dir mal, are you awake auf jeden Fall, ne? Are you available, schreibe ich dir jetzt. So.
Okay, also das war kein Bad Brains Konzert, sondern so ein HR Human Rights Konzert.
Genau, und das war in Düsseldorf und jetzt schieß mich tot, ich weiß nicht mehr wo, irgendwo in der, ich weiß nicht, war das in der Altstadt, ich kann es gar nicht mehr sagen. Und ja, und dann waren wir da und das war super, weil einfach dieser Reggae-Sound.
Das war ja nur Reggae, ne?
Das war nur Reggae.
Genau.
Und ich habe es ja immer geliebt. Ich fand es nie langweilig. Also ich finde, es hat für mich was Hypnotisches, aber eben auch was Beschwingendes. Und ich kann das gar nicht so erklären. Also viele Leute finden ja Reggae ganz blöd, aber auch sowas Spirituelles. Eben auch von den Lyrics her. Und das war ja bei HR immer oder ist ja immer sehr besonders. Und dann war das Konzert vorbei und dann standen wir so an der Bar rum und dann kam Earl, das war ja der, ist ja der, oder er ist ja der Bruder von HR und dann haben wir uns da unterhalten. Und ich habe mich halt einfach so gefreut, so mit jemandem Englisch zu reden, ne, so. Und einfach, weil er cool war. Und dann haben wir uns mit dem unterhalten, haben ein paar Bierchen da getrunken, soweit ich mich erinnere. Und der war so, ah, oh, sweetie, give me your phone number. Und ich so, ist klar. Habe ich aber aufgeschrieben. Also ihr wisst, damals machte man sich die Mühe und nahm einen Zettel und einen Stift und schrieb also die Telefonnummer auf. Und dann hat er mich ja tatsächlich angerufen.
Moment, aber das war jetzt die Festnetznummer von deiner Mutter, oder?
Ja, natürlich. Ja. Ich hatte ja nichts. Es gab ja keine Handys. Ja. Gab's ja gar nicht.
Nein.
Also damals, oder es gab sie schon, aber ich hatte jedenfalls keins, so wie, glaube ich, 99% der anderen auch, ne? Auch nicht. Und hat er mich angerufen, hat er uns wieder auf irgendein Konzert eingeladen, aber schieß mich tot, vielleicht war es in Ratingen, ich keine Ahnung, auf jeden Fall kamen wir dann nun irgendwie hin, weil wir hatten einen sehr coolen Freund, den Nils Werner natürlich auch kennt, Sven aus Hilden, und der hatte damals eine Ente, der hatte seinen Führerschein im Schüleraustausch gemacht und der hatte von seinen Eltern eine Ente bekommen und mit dem sind wir überall hingefahren. Und dann sind wir da, glaube ich, hingefahren und dann... Ja, und dann kam das irgendwie so und dann sagte der, also ich meine, das musst du dir mal vorstellen, dann sagt irgendwie Earl Hudson, oh ja, can I hang with you? Und wir so, ja, okay. Dann ist er ja tatsächlich mit zu mir nach Hause gekommen mit allen Freunden und hat auch meine Mutter kennengelernt und so, ne?
Moment, jetzt nach der Show noch mitten in der Nacht?
Nee, das war irgendwie am nächsten Tag. Das war so Kaffee trinken, das war so anständig, ne? Das war jetzt nicht so irgendwie... abschleppen oder so, sondern es war anständig, ne? Und dann kam der nach Hilden. Ich glaube, der hat sich auch gelangweilt, ne? Und das war mir natürlich irgendwie auch ein Rätsel, weil ich dachte, für mich war das ja irgendwie ein Star, sage ich mal. Obwohl, ich sag mal, aus der heutigen Sicht betrachtet, wer ist ein Star? Ist Mariah Carey, ist Taylor Swift, aber ne, so. Aber wir waren natürlich alle total begeistert und dann haben und ich
aber
glaube,
der war auch schockverliebt dann in dich, oder wie?
Ja, der war schockverliebt in mich und ist dann tatsächlich in Deutschland geblieben, nachdem die Tour zu Ende war und hat bei mir gewohnt. Und meine Mutter fand den total cool und dann komme ich irgendwann von der Schule nach Hause. Da habe ich nämlich Abi gemacht.
Ja, Moment, das geht mir jetzt zu schnell. Wir wissen bisher, er war schockverliebt in dich. Also du warst auch dann...
Ja, ich war natürlich auch verknallt auf jeden Fall, weil es einfach faszinierend gewesen ist, dass ich diesen Menschen, den ich von... der Kassette aus Kalifornien kannte, also der ist ja nun auch mit einem Foto vorne drauf gewesen, also du musst dir vorstellen, wir reden jetzt von vor 30 Jahren, und stehst du da so als, da war ich 19, ich habe mein Abi mit 19 gemacht. Ich bin nie sitzen geblieben, aber ich bin spät eingeschult worden und so weiter und so fort. 13 Jahre. Also ich war 19 und da habe ich gedacht so, was für ein cooler Typ. Und ich war einfach natürlich auch verknallt in den Lebensstil, natürlich. Mhm. Ne? Also wenn wir das heute aus Elternperspektive sehen würden, wenn wir wahrscheinlich alle denken, um Gottes Willen, das hat doch keine Zukunft und Kind. Und
man muss ja aus dieser Sicht nochmal sagen, der Typ ist auch deutlich älter als du.
Ja, ich war 19 und der war 33. So wie Prince Charles und Diana. Also passt ja, schon,
passt,
ja.
Passt schon, na gut, das ist ein guter Vergleich.
Ja, aber er war
aber von deiner Mutter, die ihn nett fand, die hat nie gesagt, Moment, sagt er, ist der Altersunterschied nicht ein bisschen groß?
Pass mal auf, jetzt komme ich nach Hause aus der Schule und dann sitzt die Mutti da am Tisch mit Earl und kifft. Und ich so, Mama. Und da war ich entsetzt. Ich so, Mama. Und die so, ja, ich wollte das mal ausprobieren. Meine Mutter kam ja aus Finnland und sie konnte auch immer sehr gut Englisch sprechen und die fand, das war für sie eine herrliche Abwechslung, diesen Typen da zu Hause sitzen zu haben.
Aber das muss ja doch auch bei euch in Hilden eine Sensation gewesen sein, dass dieser Rockstar bei euch.
Eigentlich. Naja, also ich sag mal so, das war genau die Zeit, da habe ich Abitur gemacht. Du weißt, dann gehst du ja nicht mehr so oft in die Schule, du gehst ja nur noch zu den Klausuren. Lustigerweise macht mein Sohn jetzt gerade Abitur, schreibt demnächst seine erste Klausur. Und das ist so witzig, weil es ist dann 30 Jahre später. Und mir war das Abitur natürlich wichtig und ich habe das auch ganz gut hingekriegt. Aber an dem Tag, als wir Abiturfeier hatten, da war vorher irgendwie klar, Earl fliegt also in die USA und geht da auf Tour. Und dann hat er zu mir gesagt, why don't you join me? Und ich so, wow, geil. Lifetime ja, Opportunity. Und dann habe ich gedacht, ich habe tatsächlich meine eigene Abiturfeier verpasst, weil ich an dem Tag mit der S-Bahn nach Düsseldorf gefahren bin und in den Flieger gestiegen bin nach New York. Und ich war ja schon 19, deswegen brauchte ich keine Einverständniserklärung meiner Mutter. Die war natürlich total wild und dachte, nein, mach das nicht und das geht doch nicht. Und wo fliegst du da überhaupt hin?
Moment, aber die kannte ihn doch schon. Die wusste, das ist ein anständiger junger Mann.
Ja, klar. Älterer aber wenn dein Mann. Kind nach in die USA fliegt und du hast keine Kontrolle, weil du eben, ich meine, das konnten wir damals natürlich nicht wissen, dass es eines Tages ein Handy geben würde und E-Mail und all so ein Kram und FaceTime. Das gab's ja alles nicht. Und die war außer sich, weil sie dachte, mir passiert was und sie kann mir nicht helfen. Es ging gar nicht so sehr um den, sondern es ging einfach nur darum, dass sie dachte, wo bist du denn da? Und ich wusste es ja selber nicht, weil er meinte, ja, dann gab's ja diese Itineraries, also ne, da wurde geschickt, also wo gehen Bad Brains auf Tour? Mhm. Und da soll ich dann bitte also hinkommen. Und dann waren sie, ich sag mal, ich musste ja auch ein bisschen aufs Budget gucken, welcher Flug geht. Ich weiß auch gar nicht mehr, hat der es bezahlt? Ich weiß es nicht mehr. Und dann bin ich geflogen von Düsseldorf nach New York. Dann hatte der Flieger irgendwie Verspätung. Dann habe ich den Anschlussflug nach Dallas oder so nicht mehr bekommen und musste irgendwo in New York in so einer ganz schäbigen Bude pennen, die Airline bezahlt hat. Also ihr kennt das, ne? Dann gibt es einen Flugausfall und dann sagen die, ja, okay, damals, zu den damaligen Zeiten, wir karren sie noch in irgendein Hotel. Dann können sie da schlafen und am nächsten Morgen kümmern wir uns darum, dass sie gut in den nächsten Flieger kommen, der sie dahin bringt, wo sie hinwollen. Ich so, okay. Dann habe ich in einer ganz miesen Bude gepennt, habe dann irgendwie so, ich sag mal, so einen Gutschein bekommen über $20, damit ich mir da irgendwie einen Drink kaufen kann und einen Burger. Und dann bin ich am nächsten Tag von New York weitergeflogen nach, ich glaube, nach Austin, Texas oder so. Und da hat mich dann wiederum irgendeiner von denen, von der Tour, ja, hat mich einer abgeholt. Kannte ich ja auch alle überhaupt nicht. Ne? Ich kannte ja niemanden außer den Earl. Und das war total krass, weil der war natürlich beschäftigt mit Soundcheck oder irgendetwas. Und ich kam dann und so, oh, hi, sweetie, und I love you. Und er hat ja auch seine Freundin verlassen, dann unser Riesendrama, die mich natürlich gehasst hat wie die Pest, weil ich war ja 19 und die war ja so alt wie der. Und das, meine Güte, das ist natürlich, das war mir ja alles überhaupt nicht bewusst, weißt du? Mhm.
Und er hat dir in Deutschland die ewige Liebe vorgespielt, während er in Amerika noch eine Freundin hatte?
Selbstverständlich.
Selbstverständlich.
Ja, wie das so ist, ja. Männer.
Ja.
Habe ich ja gar nicht drüber nachgedacht.
So sind wir. War
mir auch irgendwie egal, weil ich kannte die ja alle gar nicht. Ich habe einfach nur gedacht, wie geil, jetzt gehe ich mit denen auf Tour. Und dann habe ich den Job gehabt, ich habe T-Shirts verkauft.
Und dann sind wir.
Bitte?
Mercherin.
Ja, ich war, genau, ich habe Merchandise gemacht. Ja. Und bin dann irgendwie mit dem Bus da durch die Gegend gefahren. Wir waren in Austin, in Dallas, in Houston, in Lawrence, Kansas, in weiß der Geier, wo überall mit dem Bus rumgegeigt. Und ich habe immer versucht, von jeder Telefonzelle meine Mutter anzurufen, damit die keinen Herzinfarkt kriegt. Und es hat einfach tierisch Spaß gemacht, ja. Also du bist ja, wie ihr wisst, man ist jung, man hat Energie, man hat Bock und jeden Abend das Konzert und natürlich bist du überall dabei. Du kannst hinter, ich war ja Teil der Crew, ja, das war ja, und war ja jetzt auch nicht Madonna, ne, sondern es war halt, waren halt Bad Brains, es war ja viel
was, einfacher. Was für Größen an, von Konzerten sprechen wir denn da? Also, die waren ja schon so ein Ticken größer, ne, also so.
Tausender oder?
200, 300, ja, nee, Tausender glaube ich, oder?
Das ist eine sehr gute Frage, aber ja, ich glaube, das waren bestimmt zwischen 500 und 1000 Leuten. Okay. Bestimmt schon, es war schon groß. Es war schon
und
groß.
Die, und das war schon die Bad Brains Headliner-Tour?
Ja, da war, glaube ich, irgendeine Band davor. Wenn du mich jetzt so fragst, ich weiß es nicht, aber ich glaube, okay, da war eine Band davor. Und wir waren dann in New Orleans und da waren wir in einem Hotel und in dem Hotel war Keanu Reeves mit seiner Band Dog Eat Dog. Und ich weiß noch, wir saßen da und der saß irgendwie so zwei Tische weiter und irgendjemand sagt, oh my God, it's Keanu Reeves und so. Und dann ist der tatsächlich aufgestanden, Keanu Reeves aufgestanden, ist zu uns an den Tisch gekommen und hat gesagt, hat sich vor Earl verbeugt und hat gesagt, oh my God, I love you and you're so awesome, you're so amazing und so und hat sich tierisch gefreut, den Earl kennenzulernen und der hat das so abgetan, so, verstehe ich schon, ne? Und es war einfach so krass dabei gewesen zu sein, wie so ein Typ, den ich ja nur aus dem Fernsehen kannte von irgendwie, also damals ja schon, wie er quasi auf die Knie ging innerlich vor Earl. Und da habe ich zum ersten Mal so einen Hauch einer Ahnung bekommen, was sie eigentlich musikalisch beeinflusst hatten. Das war mir nie so, das ist mir erst auch so später klar geworden, weil auch heute siehst du Flea von den Red Hot Chili Peppers irgendwie bei Instagram im Bad Brains Shirt oder ihr erinnert euch das auch Nirvana bei Teen Spirit, die haben alle Bad Brains Shirts an und so. Oder Dave Grohl, der immer von denen schwärmt und sagt, ja, Bad Brains, they opened my eyes for this music und so. Und das war schon krass, ne? Die waren ja schon echte Influencer, kann man sagen. Aber leider sind sie aus dieser Underground-Schiene irgendwo nicht rausgekommen, weil natürlich auch, ich würde mal sagen, ein paar Drogen da im Spiel waren. Und wäre das nicht gewesen, wären sie vielleicht nicht so genial gewesen auf der Bühne und von ihrem Sound her, weil HR hat ja alles möglich gemacht. Ich meine, der Typ hat improvisiert, der hat gesungen wie ein Engelchen, der hat die Band war einfach total aufeinander eingespielt. Der Typ steht auf der Bühne, der fängt an zu singen und dann singt er irgendwas anderes und die machen einfach mit. Also da war jetzt nie so ein Missverständnis oder so, ne? Und alle fanden es halt immer mega geil, aber der ist halt irgendwann durchgedreht, also zu viele Drogen genommen und dann hat er ja einen Typen in Lawrence, Kansas mit dem Mikrofonständer auf den Schädel gehauen und da war es vorbei.
Warum Knast kam, deswegen, ne? Zumindest
ja,
eine Nacht.
Ja,
ne?
da kam die Polizei und das war wirklich schrecklich, weil wenn du mal so einen Polizeieinsatz in den USA erlebt hast, das ist nicht schön. Die sind ja sehr, sehr brutal sofort, die schlagen ja alles sofort nieder und da war sofort Licht aus, also beziehungsweise Musik aus, Licht an, alle raus und dann haben die den festgenommen und dann war die Tour vorbei. Und dann waren wir alle total geschockt und dann sind wir in der Nacht noch, glaube ich, nach New York zurück. Und dann war es zu Ende. Und ich so, oh, scheiße, was jetzt? Und ich kannte ja auch die Eltern von Earl. Ich habe ja 3 Monate lang mit Earl in Oxon Hill, Maryland gewohnt. Das ist irgendwo in der Nähe von Washington, D.C.
Moment, langsam jetzt vor der Tour oder danach dann?
Danach.
Ja.
Dann sind wir nach New York und dann sind wir zu den Eltern und der hatte ja vorher eine Freundin und die hatte ihn dann rausgeschmissen und die Eltern hatten so eine Souterrain-Wohnung. Die hatten ein großes Haus und unten war eine Souterrain-Wohnung und in dieser Wohnung waren wir dann und das war total schräg, weil die Eltern waren natürlich auch ein bisschen überrascht, dass die eine Freundin nun nicht mehr da war, aber dafür war ich dann da. Aber die haben das total souverän gemeistert. Die waren schon damals so ältere Leutchen, natürlich, weil die waren ja auch älter. Also ich meine, HR war ja noch älter als Earl. Und die haben ja noch ein paar andere Geschwister gehabt. Also war eine große Familie. Aber die haben mich da total warmherzig aufgenommen. Und die immer so, oh, sweetie, it's so nice to meet you. Also es war überhaupt nicht feindselig. Die waren total offen und ganz wunderbar. Und dann Und dann bin
Moment, bevor wir da weitermachen, ich würde gerne noch mal zu dieser Tour zurück,
ja,
die jetzt ja schon vorbei ist sozusagen. Wie wart ihr da unterwegs? War das Nightliner oder Van?
Nee, das war ein Nightliner. Das war schon mit Bunkbeds und so. Was irgendwie auch uncool ist, weil wenn du, ich sag mal, wenn da so zwei Frauen dabei sind und nur Typen, das ist auch nicht schön. Also ich.
Aber es war tatsächlich sogar noch eine andere Frau dabei, ist ja auch nicht selbstverständlich zu der Zeit.
Ja, da waren vielleicht zwei oder drei Frauen sogar noch dabei, die haben aber auch da gearbeitet, ne? Und das war jetzt auch nicht so, dass du da als Objekt gesehen worden bist, sondern ich war Mitarbeiter, ne? Ich war tatsächlich Mitarbeiter. Ich habe auch Geld bekommen dafür, dass ich da gearbeitet habe, ne? Würde ich heute natürlich auch in der Nummer nicht mehr machen, weil du willst nicht mit irgendwelchen wildfremden Typen in irgendeinem Bus schlafen, aber wenn du 19 bist, es ist aufregend, dann macht das schon Spaß und wir hatten natürlich auch...
Moment, außerdem, es war ja auch deine große Liebe war ja auch dabei. Es waren ja nicht nur wildfremde Typen.
Die große Liebe zur damaligen Zeit, sagen wir es mal so. Ja, das stimmt, aber trotzdem, also... Das war schon schräg, aber wir hatten natürlich auch Hotelzimmer, ne? Die haben es halt meistens so versucht zu buchen, dass man von da nach da fahren kann, dann gehst du ins Hotel. Aber manchmal war natürlich, ihr wisst, die Distanzen in den USA sind unglaublich. Ja. Und dann bist du halt einfach durchgefahren.
Aber Stimmung auf dieser Tour, wie viel Konzerte waren das, bis sozusagen abgebrochen werden musste? Weißt du es so grob oder wie lange
10,
war das?
Okay. Vielleicht 10.
Stimmung generell gut, weil wir haben tatsächlich auch, also zum Beispiel mit zwei Leuten von Jingo schon gesprochen, die meinen, ach, das war irgendwie eher ein bisschen schwierig mit denen, also auch so untereinander.
Mit den Bad Brains?
Ja, tatsächlich. Schwierig. Ja, in Germany. Aber da war alles easy, alles cool.
Ich kann mich nicht daran erinnern, dass es nicht easy gewesen wäre. Das Einzige, was ich wohl weiß, ist, dass HR sich ordentlich immer einen reingepfiffen hat, ne? Und wir reden jetzt nicht von Bier. Und das ist, glaube ich, schon auch uncool für alle anderen, wenn du halt nicht weißt, tritt er jetzt auf, tritt er nicht auf? Ist er gut drauf, ist er nicht gut drauf? Mhm. Wird er das Lied singen, wird er es nicht singen? So, ne? Also die waren ja, und ich werfe jetzt chronologisch alles durcheinander und die Bad Brains waren ja dann irgendwann auch bei Maverick Records, das war ja, oder ist ja das Madonna's Label von Madonna Label gewesen, genau. Ach, warte, jetzt ruft mein Bruder an.
Ja, sehr
aber
gut.
Aber könnt ihr mich noch sehen?
Ja,
alles gut.
Christoph? Warte, Christoph, ich habe jetzt hier gerade, du bist jetzt live im Podcast, ich habe dich auf laut gemacht, also sag nichts Falsches.
Hi, der hört uns ja nicht.
Er hört uns nicht.
Achso, warte. Die Jungs hören dich jetzt nicht, weil ich habe Kopfhörer an. Wir wollten den Christoph fragen? Wir wollten ihn fragen, ob du noch Nils Werner kennst. Wo bist du?
Ja klar, Nils Werner.
Der war bei Intricate.
Ich habe Nils Werner Bassspielen beigebracht.
Ach, mein Bruder hat Nils Werner Bassspielen beigebracht. Mein Bruder war ja bei Something Completely Different, ja? Ihr erinnert euch?
Ja.
Auf meine Anweisung. Catholic Schoolgirls Rule.
Ah, Nils Werner hat auf die Anweisung meines Bruders Catholic Schoolgirls Rule von den Red Hot Chili Peppers gespielt. Ich habe eben die Schlussmacht.
Der war damals der Freund von der kleinen Kreisel.
Das die Kräsel. Ich habe eben die Schlussmachtgeschichte erzählt.
Welche
die Schlussmachtgeschichte, wo ich auf der Richarder Straße Nils.
Oder Sven, man weiß es nicht.
Man weiß nicht mehr, mit wem ich Schluss gemacht habe. Wahrscheinlich mit beiden.
Da so rum und wer war das, meine Schwester?
Ja, da hast du gesagt, du warst nicht gut im Schluss machen. Ich so, ja, ich mag dich ja, wir können auch Freunde bleiben, aber ruf mich besser nicht mehr an. Ja. Könnt ihr das überhaupt hören, was der Christoph sagt?
Ja, so ein bisschen.
Ach so, ja, weil das ist jetzt doof, du bist jetzt nicht on Speaker, aber ich wollte es mal eben wissen. Christoph, bleib dran, du wirst mein... Ja, ich hab dich ja auf Speakerphone.
Ja, ein bisschen hören wir ja.
Das geht direkt rüber in die Anweisung.
Ja, ist irgendwie ein bisschen doof.
Alles gut.
Was macht Nils Werner jetzt? Fragt man
wieder. Keine Ahnung.
Nils, melde dich.
Nils, bitte melde dich.
Spielt er noch Bass oder hat er mittlerweile einen ordentlichen Beruf erlernt?
Das wissen wir nicht.
Wir werden es herausfinden. Wir machen einen Aufruf. Christoph, bleib als Joker on Standby, please.
Wir sind in der Rettelmatenge in der Düsseldorfer Altstadt. Kannst du nicht?
Alles klar. Ja, dann grüß den alten Punkrocker.
Du bist ein alter Punkrocker. Viele Grüße.
Wir hören uns. Tschüss. So,
aber
mein
wer
Bruder,
tatsächlich noch sehr aktiv ist, ist der Schlagzeuger von Intricate.
Wie hieß der denn nochmal?
Oliver Schewerda, Osche. Ja. Osche Werder. Der spielt nämlich bei einer Band namens Hammerhead. großartige Band, schicke ich dir später mal zu. Vielleicht wirst du doch Hammerhead-Fan.
Ich sehe eigentlich Alex tatsächlich als Hammerhead-Fan.
Ich auch.
Hammerhead, schick mir das mal rüber.
Ja.
Lustigerweise, jetzt hat mir mein Freund Dylan aus Kalifornien geschrieben, yes, just working in the vineyard, der ist ja Winzer, ne?
Ja.
With my assistant from Köln.
Na sowas.
Das gibt's doch gar nicht.
Unbelievable, schreibe ich jetzt. Ist das nicht witzig? Witzig.
Okay, ja. Aber wir waren bei HR ein bisschen unberechenbar. Also es gab ja dann tatsächlich auch noch später noch irgendwie die ganzen Konzerte, wo er irgendwie mit Motorradhelmen aufgetreten ist, ja, und Koffern und so, ne? Aber natürlich auch eine schwere Krankheit ja auch hat, ne? Wie wir inzwischen ja wissen.
Psychische, aber das ist jetzt. Aber ich weiß noch, als ich die das erste Mal gesehen habe, da hat er noch diese Backflips auf der Bühne gemacht. Hat er die, ja, Alex, hat er die bei dir auch gemacht?
Wahnsinn. Achso, ja, meine Freundin, warte ganz kurz, meine Freundin Romana schreibt, ich so, kennst du noch Nils Werner? So, klar, wie könnte ich den vergessen?
Oh Gott, sorry Nils, falls du es hörst.
Ich schreibe dir, was macht er heute? Wie lustig. Das ist so witzig. Ich krach ab. Das ist echt schön, so ein bisschen Walking Down Memory Lane. Ja, ja?
Dafür ist das hier auch da.
Mega, mega. Ja, der hat Backflips gemacht auf der Bühne und er war aber leider auch immer schwer drauf und das war ja das Problem. Der war halt recht unzuverlässig und er hat aus meiner Sicht, ich meine, was maße ich mir an, ja, Bandgeschichte von den Bad Brains zu beurteilen, das kann ich dir nicht sagen, aber ich weiß, die kannten sich ja alle aus der Jugendzeit, ne, und Earl und HR waren halt Geschwister und die haben ihr Leben lang Musik zusammen gemacht, sind damit erfolgreich geworden, haben natürlich auch Geld verdient und so und dann kam halt Madonna und Maverick Records und dann sind die ja aufgetreten als Vorgruppe von den Beastie Boys im, genau, Madison, stimmt, Square Garden, mhm, und da war ich nicht, weil ich dann wieder nach Deutschland gegangen bin. Das war nämlich die Zeit, die ich gerade erzählt habe, ne, die kommt mir vor wie 80 Jahre, aber in Wirklichkeit sprechen wir von Mai 92 bis August 92. Es war ja nur eigentlich eine ganz kleine Zeitspanne, weil ich habe Abi gemacht, habe mich danach beworben in einem Kölner Musikverlag, bin genommen worden und habe dann zum Earl gesagt, ich kann aber nicht hier bleiben, weil er sagt, ah, let's stay here and I love you und bla bla bla. Ich sage, ist ja alles schön und gut, aber ich sage, auf gar keinen Fall bleibe ich in den USA. Ich muss ja, also ich hatte immer dieses Pflichtbewusstsein und dieses wirklich deutsche und konservative, ich brauche einen Job, ich muss eine Arbeit haben, ich brauche eine Ausbildung und das ist alles zwar schön und gut, was ich hier mache, aber es ist brotlose Kunst. Und dann habe ich die Jobzusage bekommen. Übrigens über den Götz, der mit der Schlagzeuger in der Band meines Bruders war. So habe ich übrigens auch den Mola Adebisi kennengelernt, weil der Schlagzeuger, jetzt wird's kompliziert, Leute, der Schlagzeuger der Band Something Completely Different, in der mein Bruder Sänger war, war der Freund von Mola Adebisis Schwester. Und die Schwester ist immer mit zu den Bandproben gekommen und der Mola auch und ich auch. Und da habe ich den Mola kennengelernt. Lustig, ne? So, und über diesen Schlagzeuger bin ich an den Musikverlag in Köln gekommen. Es war ein Jazz-Label, da habe ich mich beworben und die haben mich genommen. Und dann habe ich zum Earl gesagt, so, no, I have to go back to Germany because ich muss arbeiten, ja? Ich muss eine Ausbildung machen. Und deswegen ist der dann da geblieben zuerst und kam aber dann doch nach Deutschland. Dann haben wir zuerst ein bisschen mit meiner Mutter gewohnt und dann habe ich mich bei Viva TV beworben. Dann habe ich den Job bekommen, dann habe ich eine kleine Wohnung gehabt und dann hat der mit mir in Deutschland gewohnt. Ist aber natürlich viel in den USA auch gewesen, weil er da immer auf Tour gewesen ist. Und da kam es mit Madonna, bla 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 und deswegen war ich halt nicht dabei und habe dann nur wirklich mitgelitten. Wir haben ja total viel telefoniert, mitgelitten, wie dann HR diesen ganzen Riesenauftritt verbockt hat, weil er Earl noch erzählt, ja, so cool, mit Polizeieskorte, hinter der Beastie Boys Bandbus da zum Madison Square Garden. Ich meine, das muss ich mir mal vorstellen, Madison Square Garden, ja. Und es war ein Riesenhype und dann ist der ja irgendwie nicht aufgetreten. Er saß hinterm Vorhang und hat hinterm Vorhang gesungen und ist einfach nicht auf die Bühne gegangen und er war nicht dazu zu bewegen, auf die Bühne zu gehen. Und das hat ihnen dort bei diesem Record-Label letzten Endes den Kopf gekostet. Also weil
die Platte auch nicht so stark war, das muss man tatsächlich sagen.
Das war God of Love.
God of Love, genau.
Das war auch nicht mehr HR, der gesungen hat, das war ja ein anderer Typ. Joseph III oder so hieß der.
Ja, das, Joseph das, I, ja, ja.
Ja, oder Joseph I. Und oder so, ja, genau. Und das war halt einfach nicht mehr das Original, ne? Das brauchen wir ja gar nicht zu erwähnen. Das,
aber weißt du was? Ich jetzt heute quasi erst rausgefunden habe, weißt du auch, dass Earl anscheinend gar nicht auf dem Quickness-Album gespielt hat?
Earl gibt's nicht. Hat er, ja, genau. Das war das Problem. Die haben halt auch dadurch, dass Earl und HR natürlich also Geschwister waren.
Ein bisschen crazy eigentlich so, ne?
Ja, genau. Die haben den halt einfach außen vor gelassen. Also der Daryl und der, sag's nicht, mir fällt's gleich wieder ein. Mein Gott, mein Gehirn ist ein Sieb. Daryl und.
Wir helfen dir sonst gleich weiter.
Sag schnell.
Dr. No.
Dr. No, genau. Gary.
Gary, genau.
Und Gary und Daryl. Immer super nette Typen, keine Frage. Und ich kann es auch verstehen, weil die hatten beide eine Familie und Kinder und die haben halt immer gesagt, das sind so Sachen, die ich mitgekriegt habe. Wir müssen aber für die Familie sorgen und wir können nicht mit Leuten zusammenspielen, die so unzuverlässig sind. Das habe ich persönlich irgendwie verstanden, obwohl ich so jung war, weil ich immer dachte, ja, ich habe nie in meinem Leben Drogen genommen. Wirklich nicht ein einziges Mal. Und ich kann es nicht verstehen, wie man so untergeht. Ne? Und diese Unzuverlässigkeit hat die natürlich auch irgendwie in den Wahnsinn getrieben. Und dann irgendwie auch mitzubekommen, dass solche wirklich hochdotierten Plattenverträge dann platzen, weil einer sagt, nö, mach ich nicht. Das ist schon scheiße. Also ich kann das schon verstehen im Nachhinein, dass es diesen Riesen-Zwist gab und dass natürlich so jemand wie Earl dann zwischen der Familie steht und zwischen den anderen Bandmitgliedern und sich dann ungerecht behandelt fühlt. Das war schon eine große Scheiße. Das war halt alles, heute würde man es anders regeln, viel professioneller, ne? Aber damals war es halt so ein bisschen mehr so, nein, ich bin aber schon länger dabei. Und das waren so Eitelkeiten auch, die da ausgespielt worden sind. Aber wenn jemand Familie hat und Kinder, kann ich schon verstehen, dass du sagst, ich muss aber von dem Kram leben können, ne? Weil es muss ja auch bis ans Ende meines Lebens reichen. Und deswegen ist es dann hinterher auseinandergegangen.
Aber war denn HR der Einzige, der da so viel eingeschmissen hat? Also den geht der ganzen Band, geht jetzt nicht so der Ruf nach, sie hätten nur Rooibos-Tee getrunken.
Nein, also das war ja auch dieses Ding, was ich am Anfang ja gar nicht so durchblickt habe, weißt du, die waren alle so auf, ich habe zum ersten Mal durch Earl auch Tofu kennengelernt, also wir reden ja jetzt von 1992, 93, ne? Das war ja in Deutschland nicht zu kaufen, vielleicht beim chinesischen Supermarkt, aber sicherlich nicht bei Rewe. Und die propagierten also alle einen wahnsinnig gesunden Lebensstil mit Ingwer und was weiß ich, Karottensaft und vegan und wir essen kein Fleisch und bla bla bla. Also nicht, ja doch vegan. Nee, vegetarisch. Zuerst vegetarisch und dann vegan. Und was mir damals wie so eine Modeerscheinung vorkam, war ja eigentlich deren Lebensstil. Hat sich aber für mich trotz meiner Jugendlichkeit nicht vereinbaren lassen mit dem Einschmeißen von Drogen. Habe ich mir gedacht, also verstehe ich nicht, also warum man jetzt kein Fleisch isst, aber sich so sonst einen reinballert mit, was weiß ich, ich kann es dir gar nicht sagen, was die da gemacht haben. Vielleicht irgendwelche Mushrooms, ich weiß, das möchte ich gar nicht behaupten, das weiß ich nicht, aber es war natürlich mehr als nur Marihuana. Und also die Marihuana-Wolken, die kamen schon ständig aus dem Bus und aus der Umkleidekabine raus. Das ist wohl wahr.
Ja, aber davon zu viel kann natürlich auch irgendwie schon schädlich sein.
Ja,
ne,
ja, ja, natürlich. Also die Spliffs, die da tagtäglich zu sich genommen wurden, die waren schon echt massiv. Und das war auch so ein Grund, warum ich nie gekifft habe, weil ich wahrscheinlich eh schon bekifft war von der Wolke, die
mich
ständig umhüllte. Und das, also ich mochte das überhaupt gar nicht. Und ich glaube, dass zu viel Gras rauchen diese Leute auch lethargisch gemacht hat. Ne? Mhm. Und so ist ja alles irgendwie so ein bisschen egal. Wir leben so den Tag. Und dann habe ich erst mit zunehmender Zeit, die ich verbracht habe, obwohl ich so jung war, schnell gewusst, vielleicht auch nur instinktiv und unbewusst, kiffen und Drogen nehmen hält dich aber eigentlich von deinem Lebensziel ab. Also das macht dich so gleichgültig und das macht dich so, ist ja irgendwie alles egal, ne? Und ich glaube, daran ist es hinterher wahrscheinlich auch gescheitert, weil die einen hatten Kinder und Familie und die anderen halt nicht. Mhm. Ne? Und ich glaube, um Erfolg zu haben, musst du wach sein, du musst bei dir sein, du musst einfach in der Lage sein, aufzustehen, um es mal so zu sagen. Ne? Und ich glaube, das war schon auch schwierig. Das war leider sehr, sehr schade, weil die Musik hat darunter gelitten. Und deswegen haben sie auch oft die Leute ausgetauscht. Ne? Und das war am Ende der Anfang vom Ende, würde ich sagen. Also einen Sänger auszutauschen dieser... von der Band, mein Gott,
ja, ist schwierig. Nicht.
Und ich meine, God of Love die Musik ist cool. Ich mag die Songs, aber wenn HR nicht singt, sind es für mich nicht mehr die Bad Brains. Ganz einfach. Hat ja auch mal Chuck Mosley gesungen von Faith No More.
Auch der, ja.
Ihr wisst noch, stimmt. Faith No More, ne?
Natürlich.
So, und da gab es ja diesen Chuck Mosley.
Ja, ja, der hat auch gesungen. Ja.
Und der hat auch ein paar Konzerte mitgemacht. Und das war also auch, kannst du überhaupt nicht vergleichen, 0,0.
Den Bad Brains hing ja relativ lange auch immer der Vorwurf von Homophobie an. Hast du davon was mitgekriegt?
Ja, die waren schon, die haben es, glaube ich, als etwas Unnatürliches empfunden, das glaube ich schon, ja, doch.
Das ist so ein Raster-Ding, glaube ich, schon auch mit drin, leider.
Ja,
ne?
ja, leider das auch. Und im Prinzip vielleicht auch ein bisschen macho-mäßig, so nach dem Motto, ja, der Mann, he provides for the woman, ja, und Frauen haben sich unterzuordnen, das auch schon alles. Und ich meine, wie gesagt, ich war damals sehr, sehr jung, ich fand das alles aufregend und irgendwann dämmerte es mir, ich dachte, ach, jetzt nimmst die Beine in die Hand und läufst und gehst zurück nach Deutschland und machst einen ordentlichen Job, ne, weil das war eine aufregende Zeit, aber ich habe für mich mitgenommen, man muss auch nach sich selber schauen. Man kann sich nicht auf irgendeinen Mann verlassen. Definitiv nicht. Und das habe ich dann auch gemacht. Dann bin ich nach Deutschland gegangen, dann kam er hinterher. Dann habe ich den Job bei Viva bekommen. Und ich muss sagen, der Earl hat es auch gut gemacht. Also ich fand das toll, dass er sich gewagt hat, dem Abenteuer sich zu stellen, in Deutschland zu leben. Und hat dann auch als LKW-Fahrer gearbeitet, obwohl er kein Deutsch konnte, hat versucht, Deutsch zu lernen und kam dann irgendwie über irgendwelche Leute, der kannte ja überall irgendwelche Leute, ne, irgendwelche Musiktypen, so Reggae-Typen, und hat dann über irgendjemanden den Produzenten von Monkeys with Tools kennengelernt. Das war eine Punkband aus, kamen die aus Solingen? Ich bin nicht ganz sicher.
Genau.
Und dann kam das Angebot von der Plattenfirma an Earl, weil die waren natürlich ganz begeistert. Oh, you're in Cologne, wonderful und so. Und dann hat er die produziert. Und das war für ihn nochmal ein wahnsinniger Aufwind, weil er dann ständig da ins Studio gefahren ist. Und wir hatten so eine ganz klapprige Kiste. Wir hatten ein Toyota Corolla Baujahr, ich sag jetzt mal 78, ja, total abgefuckte Kiste. Wir hatten ja auch überhaupt nicht viel Geld, bis ich dann angefangen habe, bei Viva zu arbeiten. Dann kam es ein bisschen mehr rein und dann bin ich ja mehr so in diese kommerzielle Musikgeschichte gegangen und musste dann eher Blümchen und DJ Bobo anmoderieren. Mhm. Und ja, das war am Anfang natürlich auch komisch, aber hat mir auch Freude gemacht. Und dann war ich ja selber so viel unterwegs und dann war es halt einfach vorbei. Dann habe ich gesagt, tschüss, bye bye. Aber wir sind eigentlich bis heute noch in Kontakt.
Ja, das habe ich auch irgendwo gehört.
Wollte nicht einen Film
über dich machen? Angerufen,
ja,
und
ja,
einen Film über dich drehen.
Genau, der hat mich vor 3 Jahren angerufen und hat gesagt, hey, sweetie, I love you. Und I wanna produce, I have a great idea. I'm gonna produce a movie about you. You're my famous superstar girlfriend in Germany. Ich so, genau, mach mal. Ich komme dann vorbei, wenn die Premiere ist. Aber ich sag mal so, alle 2 Jahre schreibt er mir eine Mail. Und ich schreibe dann immer zurück und frage ihn, wie es ihm geht. Also das finde ich schon ganz cool. Die Eltern sind leider verstorben, aber die waren damals schon recht alt. Und ja, HR kann man ja bei Instagram sehen. Der kriegt ja, glaube ich, auch Zuwendungen von Leuten, ne, über so eine, wie nennt man nochmal diese Plattform, wo man Geld spenden kann?
Patreon oder so?
Patreon ist was anderes. GoFundMe oder sowas, ne?
Ja, genau. Ja. Und
hat doch gerade ein neues Album auch gemacht, ne? Vor ein paar Wochen.
Ja, und das finde ich halt einfach total schade, im Nachhinein zu denken, Mann, ihr hättet echt richtig geile Sachen machen können, weil ihr werdet ja auch so verehrt von so vielen Bands, ne? Und habt so viele Fans und so viele Leute, die euch kennen, obwohl ihr letzten Endes für alle anderen Leute, die sie nicht kennen, noch nicht mal eine Nischenband seid. Ne? Also die sind ja schon, die sind ja eigentlich legendär.
Ja.
Und sie hätten sehr viel mehr erreichen können. Auch finanziell wären sie mal dran geblieben. Tja.
Ja, wobei, machen die das Marke das nicht ganz clever, dass es irgendwie mit Tausenden von diesen Skatebrands da irgendwelche T-Shirts, Schuhe, Badehosen, was weiß ich, gibt?
Klar, natürlich.
Ich hoffe
das auch, das weiß ich alles nicht mehr, aber ich weiß nur, dass sie damals geschäftlich recht verpeilt gewesen sind. Also recht verpeilt, wo ich denke, Mann, da muss man sich die Rechte dran sichern, das ist eure Idee, euer Ding.
Ja.
Und da gab es halt auch immer viel Streit um Royalties, also wer kriegt jetzt welches Geld und dieses und jenes und tralala. Das hätte man alles, glaube ich, etwas besser regeln können und müssen. Aber gut, da war halt niemand am Start, der sich da...
Hast du denn das
eigentlich noch Musik? Das würde mich nochmal interessieren.
Was?
Weißt du das, ob der noch in Bands spielt, ob der Earl noch in Bands spielt?
Ja.
Sind ja immer mal wieder aufgetreten.
Meine Freundin hat ihn muss 3-4 Jahre her sein, in New York gesehen. Und die kannte den ja auch. Und da haben sie auch kurz gequatscht. Und da hat er einen Gig gespielt, irgendwo in Brooklyn, auf einer Bühne. Und der macht das noch ab und an. Aber ich meine, du musst ja auch überlegen, guck mal, ich bin jetzt 51, der war 14 Jahre älter, ne?
Ja, Mitte 60.
Dann, also Mitte 60, da machst du das auch nicht mehr die ganze Zeit. Also zuletzt, als ich ihn sprach, vor 2-3 Jahren, war er Produktionsfahrer in Atlanta. Für irgendeine Filmfirma. Also er hat ja immer auch so gearbeitet, ne? Neben der Musik, also neben Schlagzeug. War er auch immer, immer viel gearbeitet, das auf jeden Fall.
Der Gary Dr. Noss hat eben in so einem Bioladen die ganze Zeit gearbeitet.
Genau. Ja. Der wohnt ja, glaube ich, irgendwie in Woodstock oder so.
Kann sein.
Hast du denn dieses letzte Album nochmal gehört, Build a Nation, wo nochmal auch HR nochmal mitgesungen hat?
Ja, aber.
Fand ich ja gar nicht so schlecht.
Ist auch gar nicht so schlecht, aber trotzdem finde ich im Vergleich zu früher. Was ja ganz normal ist, brauchen wir uns da nichts vormachen, wir werden alle älter. Das ist ja natürlich nicht mehr dieser Drive, in den ich mich vom Musikalischen her damals verliebt habe, weißt du? Das ist komplett anders, ne? Und ich muss auch sagen, das liegt natürlich auch gar nicht an dem Album, es liegt auch an mir generell, an meiner eigenen persönlichen Einstellung. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich höre immer noch gerne Punk manchmal. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, ist es mir manchmal auch zu krawallig. Und jetzt bin ich noch viel ehrlicher.
Aber
und
das unterscheidet
uns. Sofort aus dem Podcast rausschmeißen, weil ich höre eigentlich überhaupt keine laute Musik mehr. Ich kann das nicht mehr gut vertragen, weil ich war auf so vielen Konzerten und immer ganz vorne und immer bam, 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 Stage Diving hier und Krawallo da und Moshpit und weiß ich nicht was. Also und auch natürlich bei Viva, meine Viva-Zeiten. Ne? Ich war auf 1000 Konzerten, ich war überall und immer. Ich glaube einfach, mein Gehör ist zerstört. Ich bin ein bisschen taub.
Ja, aber das unterscheidet uns tatsächlich noch. Also wir tun uns das schon noch an, aber das ist natürlich auch eine Geschmackssache einfach letztendlich irgendwie auch, glaube ich.
Ja, das stimmt.
Ja.
Obwohl ich gehe immer noch nach wie vor gerne auf Konzerte, so ist es nicht. Ich war mit meinem Bruder zuletzt bei 24/7 Spice, die haben ja hier gespielt. Und das ist so witzig, die kennen wir nun auch seit Mitte der 80er Jahre.
Ja, voll.
Und das ist tatsächlich so, dass wir uns auch privat, also nicht besonders gut, aber wir haben die Nummern ausgetauscht und wenn die hier sind, dann schreiben die manchmal und sagen so, hey, wanna hang out und so. Und das ist witzig, da war ich mit meinem Bruder auch vor ein paar Jahren, waren wir hier irgendwo in Köln, waren wir was essen vorher und waren dann auf dem Konzert. Das war halt ganz nett, weil es jetzt natürlich anders geworden ist. Über die Jahre ist dann, ich sag mal, eine lose Freundschaft entstanden. Und das ist natürlich eine coole Geschichte. Es macht immer Spaß. Also da kriegst du mich immerhin sofort. Sowas gibt man nicht auf.
Nein. Viva.
Ja.
Erzähl uns mal von den Anfängen. Wie seid ihr dazu? Denn Viva war ja tatsächlich, ich glaube, du warst erste Generation Viva.
Ich war erste Generation Viva. 1.12.93 mit Stefan Raab, mit Mola Adebisi, Heike Mackatsch, Nils Buckelberg, Matthias Optenhöfel und ja, alle, die dann ab dem 1.12. dabei waren. Das war crazy, das war echt irre. Es war ein großer Zufall, dass ich da überhaupt gelandet bin. Und ich bin sehr dankbar, weil nach meiner Zeit in Amerika mit dem Beginn meiner Ausbildung, ich bin bei meiner Mutter ausgezogen, ich hatte überhaupt kein Geld. Dann hat meine, also ich hatte eine Wohnung, die meine Chefin von dem Musikverlag, das war so ein Jazz-Label in Köln, hatte mir eine Wohnung verschafft in dem Häuserblock ihrer Mutter im Bilderstöckchen. Ihr kennt euch natürlich in Köln nicht aus, deswegen wisst ihr das nicht.
Wir kennen uns nicht aus, ne?
Und das war so eine ganz kleine, süße Wohnung, gar keine Frage, aber die kostete, ich sag jetzt mal, weiß ich nicht mehr genau, aber 450 Mark im Monat und dann hatte ich 300 Mark Halbwaisenrente und dann hatte ich noch 595 Mark Lehrgeld. Das ist ja nix, ne?
Und dann musste noch,
dann musste natürlich noch ein KVB-Ticket, also hier für die Straßenbahn und so ein Ticket bezahlen, dann musste irgendwie Wasser und Strom und du musst ja deinen Lebensunterhalt bestreiten. Und ich habe da gewohnt und habe nach 3 Monaten gedacht, scheiße, jetzt musst du zur Mutti zurückziehen, weil du überhaupt gar keine Kohle hast. Und ja, dann kam Viva. Dann habe ich mich da beworben und dann haben die mich tatsächlich genommen und dann habe ich Geld verdient. Das war natürlich schön. Dann konnte ich da wohnen bleiben und den Kühlschrank voll machen und mir ein Bett kaufen.
Jetzt erzähl, du hast irgendwo, ich habe irgendwo ein Zitat von dir gelesen, da hast du gesagt, irgendwie Viva, das war wie endlose Klassenfahrt.
Ja, das war's auf jeden Fall. Das war ja Learning by Doing. Wir hatten alle keine Ahnung, was wir tun, aber wir haben es die ganze Zeit getan und wir haben auch die Positionen getauscht. Also einer war mal Kameramann, der andere war Tonheini, damit du einfach weißt, was der andere zu tun hat, ne? Oder Regisseur. Wir haben im Studio gearbeitet, wir haben also irgendwo off-air gearbeitet und wir haben Live-Sendungen gemacht, wir haben Aufzeichnungen gemacht, wir sind gereist. Also durch Viva TV habe ich ebenfalls auch die Welt bereist. Ne? Ich meine, Gottes Willen, ich war in Asien, ich war in der Karibik, ich war in Amerika, in Afrika, überall in Europa. Also es war eine großartige Zeit auf jeden Fall. Sehr dankbar bin ich dafür. Hat tierisch Spaß gemacht. Und es waren alle Leute, also alle waren jung, alle waren unerfahren, aber alle hatten tierisch Bock. Und es war, diese Redaktionsräume waren eigentlich mehr so ein Zuhause und wir haben da immer alle zusammen rumgehangen. Das war so ein bisschen wie Jugendherberge, weißt du, dann hatte keiner Bock nach Hause zu gehen, weil wir waren ja alle so jung, hatte ja keiner jetzt irgendwie Frauen, Kinder, die dann sagen, ja, wo bleibst du, komm nach Hause, was essen wir heute Abend, sondern wir waren einfach alle da und dann hat irgendeiner Pizza geholt und Bier und dann haben wir da noch gesessen, Musik, also wir sind unserer Leidenschaft nachgegangen und dann irgendwann schlafen gegangen und am nächsten Morgen wieder angefangen. Also es war schon cool. Hat schon echt Laune gemacht. Und als dann der Sender nach einem halben Jahr erfolgreich war, dann ging es natürlich richtig durch die Decke. Ne? Standen da ständig irgendwelche Fans vor der Tür und kreischten rum und die Boygroups kamen und gingen. Und du warst so Best Friends mit allem, was damals in der Musikszene im deutschen Fernsehen in dieser Zielgruppe angesagt war. Das war natürlich cool. Also Partys und Konzerte ohne Ende. Hat Spaß gemacht.
Erinnerst du dich noch so an deine ersten Momente, dass du in dem Job starstruck warst? Dass, ich sag jetzt, keine Ahnung, Take That reinkam oder irgendwie irgendwelche Stars, wo du dachtest, wow, die
ja.
Hab ich jetzt hier vor der Flinte?
Ja, euch wird's was sagen und ich glaube den Hörern dieses Podcasts auch, aber wahrscheinlich vielen Leuten, die so Viva-Zuschauer waren und eigentlich so sich eher in der Eurobeat-Szene auskannten, nicht. Das war ist eine amerikanische Band, die heißt Danzig.
Na, natürlich.
Glenn Danzig. So, pass auf. Und ich habe eben mit meinem Kumpel Dylan geschrieben, hier aus Kalifornien, der im Schüleraustausch neben mir saß, der mir die Bad Brains-Kassette geschenkt hat. Und der war auch Danzig-Fan. Na,
selbstverständlich.
So, und durch den habe ich also Danzig kennengelernt. Und meine Freundin Romana war auch eine große Verehrerin dieser Band und wir haben die geliebt. Und dann stehe ich da, weißt du, ich hatte gerade irgendwie interaktiv Live-Sendung, da war, ich sag jetzt mal, Blümchen zu Gast, also komplett andere Kiste, ne? Und ich also mit so rosa Klamotten und hahaha, rosa Lippenstift und meinen kleinen Girly-Zöpfchen und hüpfe so ganz fröhlich um die Ecke und springe um die Ecke und bringe in Glenn Danzig rein. Und der war ja gerade im
Studio. Der ja sehr klein auch ist,
ja,
muss man sagen.
Ja, sehr klein, sehr klein. Ja. Und die waren im, ich glaube, ich sage jetzt mal mit Markus Kafka im anderen Studio.
Ja, wahrscheinlich,
die haben für Viva 2 gedreht, ne? Und das war so krass, weil ich in meinem lebensbejahenden Rosa in Glenn Danzig reinspringe und ich so, oh. Und ich wusste auch noch, wer die sind, weil ich die ja von Dylan, meinem Freund aus Kalifornien, kannte, ne? Vom Schüleraustausch Jahre zuvor. Also ständig Danzig gehört, ne? Mother. Geiles Lied. So,
mega.
Und ich so, oh my God, you're Glenn Danzig. Und der guckt mich an und denkt so, was will die Alte von mir, da Pippi Langstrumpf in rosa? Und dann war der total von Kopf gehauen, ich aber auch. Und dann musste ich aber weiter. Aber das war so ein Moment, wo ich total geflasht war, dass ich Glenn Danzig treffe. Ja, und ich so direkt wahrscheinlich den Kumpel, ich so, ich habe Glenn Danzig, ich habe leider kein Foto gemacht, weil es gab ja keine Handys.
Das stimmt.
Scheiße. Ja. Hätte ich eins gehabt, hätte ich ein Foto mit Glenn Danzig gehabt. Aber das war sehr, sehr geil. Und auch krass war, kennt ihr noch Gwar?
Natürlich.
Natürlich.
So. Also ich dann bei Viva da auch Ähnliches. Ich glaube, ich ging zu meinem Auto ins Parkhaus und dann haben die von Viva 2 da irgendwas mit Gwar gedreht in Ossendorf, da im Industriegebiet auf so einer Wiese. Und ich musste zu meinem geparkten Auto irgendwie über die Straße gehen. Und dann gehe ich auch so um so eine Ecke und dann kommen mir diese Typen entgegen und ich habe mich so, also wirklich, ich habe mich so erschrocken, weil, ne, ihr wisst, Gwar immer schön so.
Waren die so maskiert denn wenigstens?
Ja, total. Mhm. Und also ich habe mich so richtig erschrocken, weil die waren alleine auf dieser Wiese, kamen gerade von irgendeinem Dreh und gingen dann zurück zum Studio, wo ich gerade herkam. Und das war schon so ein bisschen spooky, dass ich in diese Typen reinlaufe. Und das war so, weil die waren ja auch monstergroß. Und ich so, oh, voll. Tötet mich nicht. So, und das war auch witzig.
Auch das eine geile auch Band, habe ich auch lange nicht mehr dran gedacht, tatsächlich.
Siehst du?
Da ich glaube, die gibt es auch immer noch. Ich glaube, die sind immer noch aktiv. Ja.
Aber das war so ein bisschen Starstruck von einer anderen Ebene. Und was ich natürlich auch cool fand, ist, dass ich bei Viva TV damit angegeben habe, dass ich 24/7 Spice kenne. Aber das war dann auch, glaube ich, eher Viva 2 Redaktion. Und die wussten natürlich auch, dass ich Earl kenne. Und ich habe den Earl dann vermittelt für irgendein Interview über irgendwas. Bei Viva 2 habe ich den damit hingeschleppt. Und das fand ich natürlich total cool, dass ich mit dem zusammen war. Und dann bin ich weiß nicht mehr, irgendwo hingefahren und dann habe ich ein Interview mit 24/7 Spice gemacht und die kannte ich zu dem Zeitpunkt bestimmt schon 5 Jahre. Und es war so witzig, weil die wussten nicht, dass ich Moderatorin beim Musiksender geworden bin. Und das war so cool, weil ich habe das nicht gesagt. Und dann kam ich da rein mit Kamerateam und allem und die so, oh my God, what are you doing here? Und ich so, I'm gonna do an interview for German Television. Und die so, nein. Und das war echt witzig. Das hat Spaß gemacht.
Ja, aber das ist tatsächlich auch so eine Band, die ich, weil wir im Vorfeld ja schon so ein bisschen so hin und her geschrieben habe und du die erwähnt hattest, habe ich auch ewig nicht gehört und bin voll drauf. Also, vielleicht was ich weiß, wahrscheinlich das erste Album fand ich mega. Living Color auch so eine Band.
Ja, Living Color war auch mal sehr geil. Habe ich auch mal sehr gemocht. Wobei, meine absolute Lieblingsband neben Bad Brains war auch immer Fishbone. Mhm. Und ich mochte halt immer so, dass die sich alle so untereinander kannten. Ne? Das war so, war irgendwie so. Klar, alle Musiker kennen sich halt und vor allen Dingen aus dieser Sparte. Und der Earl wohnte ja nun irgendwann bei mir in Hilden, bei meiner Mutter. Und dann war es so, dass Fishbone auf Tour waren in Deutschland. Also ich sag jetzt mal, die müssen ja irgendwo in NRW unterwegs gewesen sein. Also klingelte dann, ich kann euch gar nicht mehr genau sagen, wie das war. Vielleicht habe ich einen Fax bekommen oder vielleicht hat auch irgendeiner angerufen. Und dann war Fish, der Schlagzeuger von Fishbone, ausgefallen durch eine Fischvergiftung, das weiß ich nicht. Aber er ist irgendwie ausgefallen, er war krank. Und dann hatten die halt gehört, dass Earl Hudson nun in Germany lives, ja, irgendwo da close to Düsseldorf. Und dann haben die Kontakt mit dem aufgenommen, aber ich weiß nicht mehr genau, wie es gewesen ist. Hatten wir schon Mobiltelefon oder haben die tatsächlich bei meiner Mutter zu Hause angerufen und haben gesagt, hallo, hier ist Fishbone, können wir mit Earl sprechen? Und dann haben die den mit dem Nightliner in der Straße, in der meine Mutter wohnte, irgendwann abends, ich sag jetzt mal um 21 Uhr, abgeholt. Das war so krass. Dann haben die mit auf Tour genommen. Und er hatte 2 Tage Zeit, sich die Tapes anzuhören und sich das drauf zu knallen, das Schlagzeug, ne, von Fish. Mhm. Hat er auch gemacht. Und dann haben die ihn abgeholt, dann fuhr dieser riesige Bus in dieser mega kleinen Straße vor und ich weiß noch genau, wie das Badezimmerfenster auf einmal dunkel wurde war wahrscheinlich auch gar nicht in der Nacht. Es war am Tag und das Badezimmerfenster wurde dunkel. Wir hatten ein sehr großes Badezimmerfenster und dann steht dieser riesige Nightliner an dieser Straße und steckt mir so ein Tourmanager aus und holt Earl ab. Und der so, ja, bye, sweetie, und come see the show. Und dann bin ich, glaube ich, nach Frankfurt gefahren, habe mir das angeguckt oder so. Ich weiß es nicht mehr. Aber ich war sehr fasziniert davon, dass er dieses ganze Set von Fishbone sofort drauf hatte und einfach dann quasi den Ersatz gemacht hat. Hat er natürlich auch Geld verdient, hat er sich gefreut. Und das war natürlich cool.
Ja, das aber dein Herz konnte er ja trotzdem nicht halten.
Nein. Nein, es war auch einfach so, weißt du, wenn du so einen großen Altersunterschied hast, ne, und ja, der war ja auch sehr, sehr konservativ, sehr konservativ. Und dann, ich hatte bei Viva angefangen und ich bin vielleicht ein bisschen naiv gewesen, aber trotzdem realistisch. Und für mich war immer klar, also wir kamen aus zwei komplett verschiedenen Welten und er war so ein Verfechter nach dem Motto, ja, der Mann kümmert sich um die Frau und die Frau ist quasi am Herd und zieht die Kinder groß. Das war für mich schon damals nicht mein Weltbild. Ich habe das auch nie so ernst genommen. Dann hat er mir aber, ja, ich will nicht heiraten und so und wir gehen nach Amerika und ich so, weil ich meine, ich hatte gerade bei Viva angefangen, ne?
Natürlich nicht, ja.
Und da habe ich gedacht, so, nee, also, und dann habe ich gedacht, nee, mach ich nicht.
Ja, dann kam ja aus dem irgendwann Benjamin Boyce.
Ach ja, genau.
Weißt du, dass du vergessen hast?
Ja, irgendwie schon.
Ja, Moment, aber bevor wir zu Benjamin kommen, ihr wart ja auch schon selber dann so kleine oder auch größere Stars, oder?
Ja, total, klar. Damals auf jeden Fall. Das war halt, ich für mich persönlich aus meiner inneren Wahrnehmung natürlich gar nicht. Also ich habe immer gedacht, sind die alle wahnsinnig? Was wollen die von mir? Ja, ich bin ja ein ganz normaler Mensch. Ich habe das irgendwie so nicht verstanden. Gleichwohl habe ich einen Hauch davon mitbekommen und am eigenen Leibe erfahren, wie es sein könnte, wenn man Superstar ist. Und ich habe für mich sofort beschieden, ist überhaupt nicht mein Ding. Wie schrecklich. Also du kannst ja nirgendwo mehr hingehen, ohne dass einer sagt, du kannst nicht alleine ins Parkhaus gehen, es begleitet dich ein Bodyguard. Also wir hatten ja auch dann immer Leute, die gesagt haben, ja, ich zeige dem auch den Mola oder wie sie alle hießen. Also dem Mola zum Beispiel, wir zerkratzen dein Auto, weil er irgendwas gesagt hatte, was den Leuten nicht gepasst hat. Oder mir gesagt, ja, die eifersüchtigen weiblichen Fans, wir hauen dir einen von Kopf. Und dann hatten wir tatsächlich Security, die uns zum Auto begleitet hat. Und dann habe ich damals schon immer gedacht, so, ist es das wert, ja, wenn du deine Freiheit verlierst, warum? Also wozu? Ne? Also ich verstehe die Faszination des Jobs und ich bin nie wirklich starstruck gewesen, weil ich das alles auch immer verstanden habe als Teil des Spiels. Ne? Wenn jetzt also eine Band Bon Jovi kommt, ist natürlich toll, ist berühmt und ich freue mich auch, die zu treffen, versteht mich nicht falsch. Mhm. Und mir war hinterher auch die Musikrichtung komplett egal, weil für mich war nur noch wichtig, sind die Leute cool oder nicht. Mhm. Und trotzdem wusste ich, die sind auf Promotour, die müssen ihre CD verkaufen, deswegen sind sie nett und deswegen kommen die überhaupt. Das sind ja keine Freunde. Mhm. Und gleichwohl merkst du ja, es sind auch normale Menschen. Die wollen auch nur ihre Ruhe haben. Das habe ich immer so für mich verstanden. Also ich war jetzt nie starstruck. Es sei denn, ich habe mal so Leute getroffen, die ich selber, deren Musik ich geil fand und mich einfach gefreut habe, die mal persönlich zu sehen. Ne, nicht nur auf dem Albumcover. Und wir waren natürlich sehr, sehr bekannt und sehr populär. Aber für mich war das auch immer klar, du bist austauschbar sofort. Gar keine Frage. Immer. Das habe ich nie in Frage gestellt.
War
ich habe immer gedacht, mach dein eigenes Ding, zieh das durch.
War unter euch Moderatorin eigentlich immer alles cool? Oder gab es da auch Neid oder also, Missgunst, eine populärer als der andere?
Ich würde, du weißt, in der Retrospektive wäscht man sicherlich einige Dinge weich oder spült sie weich. Ich würde für damals sagen, nein, wäre mir nicht aufgefallen. Ich war ein einziges Mal eifersüchtig oder beziehungsweise / neidisch, / missgünstig, weil Heike Makatsch Madonna interviewen durfte und ich nicht. Das hat mich sehr geärgert, weil ich habe Madonna sehr verehrt. Übrigens fand Earl Hudson Madonna auch immer sehr geil. Also wir fanden die großartig. Und ich habe Madonna ja schon verehrt, seitdem ich, keine Ahnung, 10 Jahre alt bin. Meine Mutter hatte mir die erste Platte geschenkt und das war für mich immer mein Lieblingsstar. Ist sie eigentlich bis heute noch, weil ich mag ihre Musik. Also ja, brauchen wir jetzt nicht drauf eingehen, aber du weißt, wenn du mit jemandem verbunden bist aus der Kindheit,
natürlich.
Für mich kann die machen, was sie will. Ich finde sie immer toll. So, und dann durfte also Heike nach New York fliegen und sie für dieses Album interviewen. Ich glaube, das hieß Secrets oder so. Und das fand ich so schrecklich, weil das war genau die Zeit, wo Earl bei Maverick Records die Bad Brains Platte rausgebracht hatte und ich hatte so das Gefühl, so nein, das muss ich machen, ich habe eine bessere Verbindung dazu und ich kenne sie besser und ich fühle sie. Nee, aber das hat natürlich dann die Heike gemacht, weil sie war ja nun mal das Aushängeschild von Viva TV und da war ich, das fand ich doof und noch döver, als Heike dann zu mir sagte, ja, ach, eigentlich habe ich gar keinen Bock drauf und ich so, oh nein, lass mich fahren. Und dann kam sie aber wieder und sagte mir dann, wie doof die gewesen wäre und dann habe ich gedacht, naja, vielleicht war es doch nicht so schlecht, dass ich es nicht gemacht habe, weil ihr wisst, wie es ist, wenn man jemanden verehrt und du dann jemanden triffst, der dann irgendwie doof zu dir ist, dann möchtest du alle CDs mit einer Planierraupe kaputt machen und nie wieder von diesen Menschen irgendwas hören. Also deswegen, es war mir nicht vergönnt. Aber ansonsten war eigentlich alles cool. Also Heike hat mich auch verteidigt, als als Einzige kein Geld kriegen sollte für eine Werbekampagne aus irgendwelchen unerklärlichen Gründen. Dann ist sie mit mir zum Dieter Gorni gerannt und hat gesagt, so, das geht aber nicht, Dieter. Die Alex muss dafür auch Geld kriegen. Also das fand ich geil. Das war super. Damals, ich glaube, das war ganz am Anfang aus meinem Empfinden nicht so, dass da so viel Neid und Missgunst war. Wir hatten alle unseren Platz, wir hatten alle unsere Rolle. Heike war die Coole, ich war so die Liebeskummerkastentante. Wie heißt das nochmal? Ihr wisst schon, was ich meine. Kummerkastentante. Ich war die Kummerkastentante, dann gab es den Spaßvogel, dann gab es den Ernsten, dann gab es den News-Sprecher. Also wir hatten wie in einer ordentlichen Boygroup, das so ist, jeder seine Rolle. Und die haben wir auch eingenommen.
Du hast es eben schon mal gesagt, so dir hing tatsächlich ja so dieses Girly-Image so nach.
Ja.
Hat dich das je gestört, so dieses?
Nö. Nö, eigentlich nicht. Also was ich immer witzig fand, ist, dass, was ich auch total verstehen kann, weil das weiß ja keiner, dass ich eigentlich manchmal gedacht habe, so, jetzt stehe ich hier und höre Blümchen, aber eigentlich bin ich neulich noch irgendwie von der Bühne gesprungen bei Alice in Chains, ja. Also das war so eine Kluft, ich sag mal, zwischen meinem Äußeren vielleicht auch und meinem Wesen, was ich selber auch nicht greifen konnte. Also ich habe immer gedacht, so eigentlich bist du ja ganz anders. Aber irgendwie hat mir auch Spaß gemacht, damit zu spielen. Das hat keiner vermutet bei mir. Und ich war ja dann mit dem Benjamin zusammen und mit dem war ich ja auch nicht zusammen, weil er in der Boygroup war, weil er nämlich eigentlich so war wie ich.
Was?
Ne? Also der war das ja auch nicht wirklich. Also er war ja nicht derjenige, er war es natürlich für die Fans und er war es auch vom Aussehen her und von der Art und Weise, wie er sich in den Videos und auf der Bühne gab, natürlich. Aber letzten Endes war es ein Job. Ne? Und der war vom Wesen her auch anders, kann man sagen.
Moment, ich glaube, wir müssen unsere HörerInnen jetzt gerade noch mal ein bisschen abholen, weil ich bin mir nicht sicher, ob die
der jetzt genau Podcast wissen. Podcast heißt und dann kam Punk und nicht
mit,
und
dann da können wir jetzt nicht alles voraussetzen. Benjamin Boyce war der Sänger von Caught in the Act.
Ja, und einer von diesen Sängern, das war eine Boygroup. Ne?
Genau.
Sophia, die waren so ein bisschen, Holland, genau.
Genau.
Genau, also aber die waren so ein bisschen, es gab die Backstreet Boys und es gab Take That, die waren so ein bisschen zweite Garde, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, oder? Ganz anderes Genre, möchte ich fast sagen, oder?
Nee, die waren das gleiche Genre, aber sie waren die Ersten, die da waren, weil sie...
Verklärst du das jetzt gerade nicht ein bisschen?
Nein, die sind eben auch durch RTL sehr gepusht worden, weil die waren bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten dabei, hatten da so ein... hatten da irgendwie so über einen längeren Zeitraum irgendwie eine Rolle, also als Gruppe. Und damit sind sie sehr gepusht worden und sind sehr... quasi, sehr erfolgreich geworden. Dadurch ist irgendeine Single auf Platz 1 gegangen. Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall wurden die dann so wahnsinnig gehypt. Also Take That gab es natürlich auch schon, aber die Backstreet Boys kamen erst etwas später und die hatten halt eine wahnsinnige Fanbase und die waren eigentlich alle ganz lustig. Also das waren ja all diese Boygroups. Ich meine, letzten Endes das Image nach außen hatte mit dem, wie ihr euch denken könnt, wie die Leute drauf waren, ja nichts zu tun. Ne, ja, die wollten alle abends nur irgendwo rumsitzen und zu viel Bier trinken und feiern gehen und hatten jetzt nichts von Mädchenversteher oder so. Definitiv nicht. Und das waren eigentlich auch nur alles, ja, ich sag mal, normale Leute.
Ja, es ist so eine Casting-Band auch gewesen, wo man einfach sagt, wo dann Leuten auch klar ist, ey, das ist halt ein Job, den ich da mache, ne, glaube ich.
Ja.
Geht's ja anders ran, als wenn du sagst, ich mache Musik und kehre damit mein Innerstes nach außen und das ist mir total wichtig, sondern du machst halt einen Job, der irgendwie Bock macht und gut bezahlt ist, wenn es läuft.
Eben, aber es ist eine ganz
andere Herangehensweise an Musik, als wenn du sagst, ich bin jetzt, spiel bei Bad Brains oder was weiß
ja,
ich.
Ja, natürlich. Das
oder Intricate.
Kannst eher, genau, das kannst du gar nicht. Das,
aber
also,
dass ich
das,
Intricate und Cordel in einem Satz so nenne, habe ich auch nicht
aber
gedacht.
Wie du da drauf kommst, Nils, ja, aber nochmal, woher kennst du Hilden jetzt?
Ja, weil ich eins der ersten Konzerte, was ich jemals veranstaltet habe, 1991, 1.11., ich habe es hier gerade mal in den Chat gehauen, war mit meiner allerersten Band, Peace of Mind und Intricate im Jugendzentrum Regenbogen in Hameln für 5 D-Mark Eintritt.
Nee, das ist so witzig. Und dann sagst du Nils Werner und ich sag, klar kenne ich den. Ich weiß noch genau, wie Nils Werner ausgesehen hat damals, als wir 15 waren. Ich habe den ja nie wieder gesehen. Und das kennst du das oder kennt ihr das, wenn du an deine alten Schulkumpels denkst von damals?
Ja,
hast du immer nur im Kopf, wie die auf dem Foto in der 12. Klasse ausgesehen haben. Aber heute würdest du die wahrscheinlich gar nicht
mehr sehen. Die wenigsten...
Meine Freundin Romana schreibt mir gerade, ich so, was macht er heute? Und sie so, keine Ahnung. Frag mal Frank Popp, vielleicht weiß der das.
Ja, das kann sein, der weiß das bestimmt.
Wisst ihr noch Frank Popp?
Ja, natürlich.
Ich kenne ihn nicht. Wer ist denn Frank Popp?
Was? Der hat geschrieben.
Kennst du.
Hip Teens, don't wear blue jeans.
Ach, das ist Frank Popp?
Genau, und der kam auch aus Hilden und der hat mir, als ich 14 oder 15 war, hat er mir, ich schwör's, das habe ich irgendwo noch im Keller, finde ich, hat er mir 6 Seiten, das darf ich nicht erzählen, hat mir 6 Seiten aus so einem College-Blog mit, da steht nur drauf, ich liebe dich.
6 Seiten voll
steht da nur, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Weil ich fand also diesen Brief, den hat er irgendwie in meinem Zimmer. Ich hatte so ein Zimmer zur Gartenseite, da konnte man aber von der Straße aus reingehen. Hat er mir durch das gekippte Fenster ins Zimmer geschmissen und stand irgendwie drauf für Alex von Frank oder so. Und dann mache ich das so auf und ich denke, was schreibt er mir denn jetzt? Und hol den Brief raus, da steht auf 6 Seiten, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Und ich so, aha, dreh um, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Nächste Seite, ich liebe. Ich so, ah ja, er liebt mich. Zugemacht. Ich so, okay.
Ja, der ist aber immer noch sehr aktiv hier in Berlin
tatsächlich.
Ich habe
dazu nie wieder was gesagt.
Der veranstaltet irgendwie Partys und Konzerte und ist
schöne
auch
Grüße.
In diesem ganzen Punk-Ding noch. Also ich kenne ihn nicht persönlich, aber über 2 Ecken auf jeden Fall. Der ist sehr präsent bei vielen Leuten, die ich kenne auf jeden Fall.
Da quatsche ich mit 2 Typen aus Berlin
ja.
Und komme auf Frank Popp und Nils Werner aus Hilden.
Weil Frank Popp
witzig?
War aber immerhin ja auch ein Popstar eine Zeit lang mal ganz kurz
ein
mit Hip
Dreams. P-O-Doppel-B-Star.
Das auch.
Nein, aber diese Jungs waren mit mir quasi an der Schulzeit in Hilden.
Ja.
Ja.
Die kenne ich aus Jugendzeiten. Ist das nicht lustig?
Ja, total.
Witzig. Ich komme da nicht drüber weg. Nils Werner, der arme Nils.
Der arme Nils.
Wir grüßen dich.
Ja, der wird das aushalten, glaube ich.
Ja.
Ich würde das gerne nochmal wissen. Nochmal diese Zeit. Du warst ja mehrere Jahre tatsächlich mit dem Benjamin Boys zusammen.
Mhm.
Und wenn ich richtig informiert bin, wurdest du die ersten Jahre komplett geheim gehalten.
Stimmt.
In der Öffentlichkeit,
ja.
Weil das imagemäßig nicht passte, dass ein Mitglied einer Boybrand liiert ist.
Huch, dass auch der was mit irgendwelchen Leuten hat. Ja, also wenn ich das jetzt so höre, wie er das so sagt, dann muss ich echt drüber lachen. Aber das war tatsächlich so. Ne? Das war ganz wichtig. Also das Management war da so, wow, nee, das darf niemand wissen. Und das führte tatsächlich so weit. Wir hatten uns irgendwie verabredet, ich sag jetzt mal in Dresden, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und da bin ich mit dem Zug hingefahren und dann wurde ich dann also von irgendeinem Security-Typen von der Band abgeholt. Also ich meine, gut, damals war es ja so, dass die Leute mich auch erkannt haben, ne? Deswegen musste man ein bisschen aufpassen. Aber das war für mich schon, damals war es wirklich, war so absurd. Es war echt absurdes Tarn. Ich so, hä, was passiert jetzt hier gerade, ja? Und dann wurde ich abgeholt in einem verdunkelten Van, also hinten drin gesessen, konnte man also nicht reingucken und dann in die Tiefgarage vom Hotel und dann ist der dieser Bodyguard ausgestiegen, hat tatsächlich geguckt, links, rechts, weil die Mädchen haben sich überall versteckt, ja, hinter den Autos, hinter den Pfeilern, also immer nur in dem Wunsch, einen Blick auf irgendeinen von diesen Typen zu erhaschen. Und dann in den Aufzug und dann direkt nach oben, da kamst du dir auch schon so ein bisschen schäbig vor, wenn ich ehrlich bin, weil das ist so ein bisschen so, ja, schönen Dank auch, dass ich durch den Hintereingang reingehen muss. Aber sonst hättest du ja gar keine Chance gehabt, dich kennenzulernen, ehrlicherweise. Und wir sind dann trotzdem essen gegangen und spazieren gegangen und weiß der Geier was. Ja, und dann kam das irgendwie so und dann sind wir ja zusammengezogen. Und ich glaube, insgesamt waren es, ich denke immer, es waren 6 Jahre, aber am Ende waren es wahrscheinlich nur 3. Ich weiß es nicht. Ja, weil der war auch viel unterwegs und ich war viel unterwegs und das hat halt einfach nicht gepasst.
Sag mal, aber du wolltest ihn heiraten. Moment mal eben, du wolltest ihn heiraten.
Wollte ich das?
Ja.
Wer sagt das?
Du hast es selber gesagt.
Habe ich das gesagt?
Ja.
Ja.
Aber sag mal, du als...
War weder Punkrock noch Boygroup, also von daher, bitteschön.
Ich habe mal eine Frage, du als Trash-TV-Guckerin, der ist ja durchaus mal bei einigen Sachen auch aufgetaucht, ne?
Ja, um Gottes Willen.
Sommerhaus, ein Format, das wir sehr schätzen eigentlich, wir beide, ne?
Aber wenn man mich jetzt sehen könnte, ich halte mir die Augen zu, ich finde das so, ja, ich finde ja,
das ganz... Wie ist das, wenn man jemanden wirklich kennt und eigentlich auch, der auch mal gemocht hat oder auch wahrscheinlich auch ein cooler
geliebt.
Typ?
Sie hat ne? ihn
oder
geliebt.
Oder geliebt auch noch so. Das ist doch schon auch weird, da die in so einer Ausnahmesituation zu sehen, die Leute.
Ja, wobei ich das Sommerhaus nicht geguckt habe.
Was?
Ich habe Dschungel geguckt.
Dschungelcamp-Fahrer, ne?
Dschungel geguckt. Immer. Ich pflege das Dschungelcamp immer morgens zu gucken, wenn ich in der Küche Frühstück für die Kinder zubereite, dann halt quasi in der Mediathek, weil mir das abends zu spät kommt.
Ja, es kommt. Geht mir genauso, ja.
Geil. Und dann diese ganze Werbung, das...
Ja, furchtbar, ja.
Ja, das war natürlich schon schräg, aber... Ich sag mal, zu dem Zeitpunkt, als der im Dschungelcamp war, habe ich den bestimmt seit 20 Jahren nicht mehr gesehen. Also das ist dann wirklich auch so, es ist so weit weg,
dass
auch die Geschichten aus der Vergangenheit spielen da ja auch gar keine Rolle mehr. Das wäre vielleicht noch witzig gewesen, hätte der was von früher erzählt. Aber wir haben überhaupt gar keine Berührungspunkte, bestimmt seit 20 Jahren nicht mehr gehabt. Gar nicht. Null. Ich habe neulich mal mit seiner Schwester Kontakt aufgenommen, die lebt in Amsterdam immer noch. Und weil ich eigentlich mal hier dahin fahren wollte mit meinem Sohn und ein paar Kumpels, dann hat es aber so doll geregnet, dann haben wir es dann doch nicht gemacht. Die hat sich dann gefreut. Und ich sage, wie schön von dir zu hören und so. Aber mit dem habe ich überhaupt gar keinen Kontakt mehr. Null. Null, null, null. Ich weiß auch überhaupt nicht, was der macht. Gar nicht. Null.
Ich auch nicht.
Ich auch nicht.
Ich habe mehr Kontakt mit Earl als mit Benjamin.
Ich befürchte, wir haben jetzt auch keine Connection zu Benjamin. Da können wir dir jetzt leider nicht auch noch helfen.
Nein, ich kann mir nur mit Nils Werner
helfen. Ja, das kriegen wir hin. Nils Werner und Frank Bock, kein Problem.
Ich muss jetzt direkt mal gucken, ob ich Fotos von dem finde. Witzig.
Aber mal eine ganz andere Frage. Und zwar, du bist 98 bei Viva ausgestiegen, nach 5 Jahren.
Mhm.
Und danach, es kam nach dir aber ja noch... praktisch nochmal eine neue Generation. Ne? Mhm. Die Jokos und Klaasens und Sarah Kuttner, Charlotte Roche.
Das war alles MTV auch zum Teil ja gewesen, ne? Obwohl das war ja immer noch zusammen.
Ich glaube, die waren auf jeden Fall so die Generation danach. Hast du das irgendwann das Gefühl gehabt, du bist zu früh rausgegangen?
Nein, überhaupt nicht. Warte mal, jetzt, es ist. Warte mal. Ich hoffe, es ist keiner von denen.
Das glaube ich nicht. Nein,
es ist keiner von denen. Top seriös. Nee, habe ich nicht. Ich bin ja, also in meinem jugendlichen Leichtsinn war es ja dann auch so, ich habe dann irgendwann ein Management gefunden, weil das war halt dann einfach so jemand, der dich nach außen hin vertritt, weil ich war immer sehr gutgläubig und habe sicherlich auch viele Dinge gemacht, einfach nur, weil ich dachte, das gehört jetzt irgendwie dazu, das machst du halt und kriegst du halt kein Geld dafür, das ist natürlich Quatsch. Und über die Esha Chakravarti, die damals auch Moderatorin gewesen ist bei Viva TV, habe ich eine Managerin kennengelernt oder jemand, die sich gerade oder fing gerade an, in diesem Beruf da Fuß zu fassen und die hat mich dann gut vertreten. Und dann habe ich Amica TV gemacht und nicht mehr interaktiv. Amica TV war ja dieses Magazin von diese Sendung von diesem Magazin, wisst ihr noch? Amica war.
So eine Frauenzeitschrift oder so.
Ja,
ne?
Das war so, naja, eigentlich nicht Frauenzeitschrift, das war so Lifestyle, ne? So,
okay. Ja, doch, irgendwas sagt
drei
mir
Tage
das, ja.
In Venedig oder irgendwie so ein Programm. Bisschen wie, weiß ich jetzt auch nicht. Auf jeden Fall halt so ein Magazin.
Ja.
Haben wir halt überall gedreht. Wir waren in New York bei Wolfgang Job, wir waren in Paris bei Karl Lagerfeld. Wir haben so Mode gemacht, ne?
Und war's mega geil, oder?
Mailand, bei Trussardi und ja, das war schon total cool. Und da merktest du natürlich auch, das sind ja ganz andere Inhalte und vor allen Dingen auch andere Kaliber von Menschen, die du vor die Kamera bekommst und denen du auch anders begegnen musst als jetzt. Ich möchte das nicht schmälern, um Gottes Willen. Mhm. Ich habe ja sehr viel dadurch gelernt. Ne? Also Popstars, die ständig bei uns in der Sendung waren, kanntest du aber und hast die mit Handschlag begrüßt und so, yo, wie geht's? Und das ist natürlich was anderes, als wenn du auf den Karl Lagerfeld triffst, weil der macht dann im Zweifelsfalle zu, wenn du dem blöd kommst.
Mhm.
Da habe ich zum ersten Mal auch gemerkt, nee, Fernsehen oder Inhalte musst du auch etwas anders angehen, als nur durch eine selbstverständliche Lockerheit, die letzten Endes keinen redaktionellen Inhalt voraussetzt. Also man muss sich vorbereiten, in anderen Worten gesagt. Man muss dabei sein und man muss auch wissen, was man will. Wie soll ein Beitrag aussehen? Und ja, das hat mir sehr viel Freude gemacht. Und dann hatte ich einfach für mich beschlossen, ach ja, ich bin jetzt 28, was die Backstreet Boys machen, interessiert mich eh nicht mehr. Und das lasse ich jetzt bleiben. Und dann habe ich diesen Pop Part von Viva TV weggelassen, habe nur noch Amica TV gemacht, habe mich auf in Anführungsstrichen seriösere Inhalte konzentriert, auf Lifestyle und Mode und habe dann das Angebot bekommen von RTL 2, Bitte Lächeln zu moderieren. Und dann habe ich gedacht, das mache ich jetzt. Und dann habe ich den Sprung gemacht, weil Amica wurde auch eingestellt. Ich glaube, das hat sich, die Zeitung wurde eingestellt, das Magazin wurde eingestellt und dann fing ja auch diese, ich sag mal, sehr viel kommerzielleren Zeiten an, ne, wo auch einfach klar war, dass der Weg von Viva vielleicht auch nicht mehr so lange dauern würde. Ne? Die kam ja dann die Fusion mit, sag schnell,
MTV.
Genau. Und ja, und dann habe ich dann einfach aufgehört. War für mich total in Ordnung. Ich habe einfach gedacht, interessiert mich nicht mehr, was Blümchen und Backstreet Boys machen. Das habe ich jetzt lange genug gehabt. Konsequente Weiterentwicklung ist zu sagen, nein. Heute weiß ich nicht, ob ich das nochmal so machen würde, weil ich meine immer, wenn man einen guten Job hat, mit dem man glücklich ist, mache ihn einfach so lange weiter. Auf der anderen Seite bin ich trotzdem ein wenig stolz darauf, ich bin nicht gegangen worden, sondern ich bin selber gegangen. Das war eine eigene Entscheidung und ich habe sie auch nicht bereut, denn ich war ja dann bei RTL 2 und dann kam ja direkt auch Big Brother, dann kam halt das richtige Fernsehen, ne? Also kam auch Quotendruck und sowas, das hatten wir alles überhaupt nicht. Wir waren auch alle ein bisschen naiv. Aber hat ja gut geklappt. Es hätte noch immer gut gegangen.
Aus diesem Viva-Pool, sagen wir jetzt mal, sind ja die Leute, die da Protagonisten waren. Das sind ja, die Lebensläufe sind ja ganz unterschiedlich verlaufen. Da sind ja manche riesige Stars draus geworden, so ein Stefan Raab zum Beispiel, Joko und Klaas und Heike Makatsch inzwischen auch als Schauspielerin, ja, sehr renommiert. Hätte eigentlich mit diesen ganzen Talenten, hätte aus Viva nicht eigentlich auch das ProSieben draus werden können?
Bestimmt hätte daraus ProSieben werden können.
Warum ist Viva untergegangen, aus deiner Sicht?
Viva ist untergegangen einfach aus dem Grunde, weil diese ganze Fusion mit Viacom hat dann, es ging halt irgendwann nur noch ums Geld, weißt du? Und wenn es nur noch ums Geld geht und dann der Spirit gekillt wird, dann ist es halt einfach so. Dann löst sich halt vieles auf. Und ich finde, wenn du so Joko und Klaas anschaust, die haben, glaube ich, noch viel von dem Spirit, den wir damals hatten. Also diesen Spaß und diese Freude, wobei natürlich das auch vielleicht nur, das kann
die
ich
machen das, glaube ich, aber auch nicht umsonst, ne?
Also, natürlich nicht. Es sind auch heute für die andere Zeiten. Aber ich finde, wenn man die ansieht und wenn sie den Spaß zusammen haben, hat es für mich zumindest noch den Anschein, dass sie so ein bisschen was von, hey, ist doch, ne, ist doch Latte. Mhm. Aber so ist es, ja. Ist es halt einfach irgendwann nicht mehr. Ne? Das ist einfach, die Sinnhaftigkeit ist eine andere. Wir waren damals Pioniere. Es war locker und frei und zwanglos und ohne Quotendruck. Es ist ein wunderbares Projekt entstanden und ja, irgendwann, wenn es dann nur noch um Geld geht und Gesellschafter und wer kriegt was vom Kuchen, ich glaube, dann ist es halt schwierig, so einen freien Stil weiter zu behalten. Und am Ende des Tages geht es natürlich auch um Popkultur, um Jugend und so, und dann wächst du dich halt vielleicht auch irgendwann raus. Wenn du der Jugend entfleuchst, dann bist du auch nicht mehr so nah am Puls, denke ich mir. Schade eigentlich, ne? Und dann darfst du natürlich auch nicht den Aspekt vergessen. Ne, Streaming ist ganz groß, braucht man nicht drüber reden. Die ganze technologische Entwicklung, das spielt ja auch eine ganz große Rolle. Jeder hängt am Handy, jeder hat nur noch Aufmerksamkeit für 15 Sekunden. Da wird nicht mehr auf ein Video gewartet, was released wird. Oh, Weltpremiere am 30.04. Die Ärzte, neues Video. Oh, 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 3 Minuten 20. Oh, 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 oh. Da kannst du ja vergessen. Das passiert ja heute nicht mehr. Mhm. Und das ist eigentlich schade. Dennoch können wir alle drei, die wir hier quatschen, froh sein, dass wir das miterleben konnten. Die große Spannung, das neue Video von Michael Jackson am Freitag um 22 Uhr. Wie geil war das denn? Dann haben wir alle am Freitag um 22 Uhr vor der Glotze gesessen und haben darauf gewartet, das neue Video anzugucken. Und heute kannst du es in jeder Mediathek anschauen oder auch nicht. Also du verpasst ja nichts mehr. Es ist ja immer da und zwar für
ja. Ja, jetzt, also gerade was Musik betrifft, ne, ist ja ein ganz anderer Zugang, ne, dieses irgendwie alles ständig verfügbar zu haben und nicht irgendwie dir eine Platte oder eine Kassette zu kriegen und sagst, die ziehe ich mir jetzt auch rein und beschäftige mich damit automatisch, weil ich habe ja nur drei andere oder gar keine andere oder sowas.
Ganz,
ne?
Genau, wir haben.
Du hörst dir Sachen auch schön und sowas.
Wie wir Platten getauscht haben früher.
Natürlich.
Meine Güte, dann ging die eine Platte über den Tisch und die andere und dann hieß es immer, du hast noch meine, keine Ahnung, weiß ich nicht was, du hast noch mal Metallica, Master of Puppets. Mhm. Seit 3 Wochen warte ich da drauf. Ich komme heute Nachmittag vorbeigeradelt und hol's ab. So, kannst du dir das vorstellen? Dann haben wir haben tatsächlich da gesessen und hatten einen Plattenspieler und haben diese Platte ehrfürchtig ausgepackt, ja, und ganz vorsichtig auf diesen Plattenspieler gelegt. Und ihr wisst noch genau dieses Gefühl, wenn die Nadel anfängt, auf diesem Lack, ne, zu tanzen und dann geht's los. Und dann freust du dich wie Bolle. Mein Bruder hat sogar noch die Lieblingsstellen von meiner ABBA-Platte mit einem Nagel angekreuzt.
Das ist gemein.
Hat mich auch sehr gefreut.
Ja, das ist gemein. Die rufen wir gleich nochmal an und sagen ihm das.
Ja, Hammer, was ist mit den Vögeln hier? Von denen meldet sich kein Mensch mehr. Die liegen alle schon. Ich sag dir, das ist das Leben. Alle schlafen schon. Alle schlafen schon.
Macht ja nichts, dann halten wir das durch. Wie ging es dann für dich dann weiter? Also eins ist ja klar, oder war ist dir damals klar, dass mit deinem Ausstieg bei Viva
so zusammengebrochen ist, ja.
Ist sowieso klar, nee, aber dass damit im Grunde schon so eine der aufregendsten Abschnitte deines Lebens im Grunde vorbei war?
Nein, das kann dir nicht bewusst sein, weil du steckst ja mittendrin, das weiß man ja nie. Könnte ja auch ein weiterer aufregender Abschnitt meines Lebens jetzt gerade sein und ich merke es auch nicht. Erst in der Retrospektive. Aber ich denke immer, alle Entscheidungen, die man in der Vergangenheit getroffen hat, sind richtig. Man kann sie nicht anzweifeln, weil man sie ja damals auch nicht angezweifelt hat. Und in der Sekunde war es das Richtige. Und ich habe das auch nie angezweifelt, weil es für mich ganz klar war, ich werde jetzt älter. Und auch ich habe schon damals wahrscheinlich gesehen, vielleicht nicht bewusst, aber ich habe gesehen, hey, da drückt eine jüngere Generation nach. Und dann hast du auch keinen Bock mehr, da mit 35 zu stehen und dann irgendwie mit 22. Also das meine ich nicht böse. Es ist für alle seine Zeit. Mhm. Ja. Alles hat seine Zeit und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich zum Beispiel heute im Auto fahre und höre Radio, ich weiß gar nicht mehr, wer da singt oder welches Lied das ist oder so, ich weiß es alles gar nicht. Es ist sehr viel beliebiger geworden, aber ich glaube, das liegt auch am Alter, weil wir uns nicht mehr so sehr dafür interessieren. Hm. Wer ist jetzt gerade in den Charts Nummer 1 oder so? Mir doch total egal. Weißt du, was ich meine?
Ja, klar. Aber das ist tatsächlich, also ich bin lauf hier, wenn ich meine Hunderunde noch drehe, laufe ich mal so einem aktuellen Lollapalooza-Plakat vorbei. Also das ist ja dann, ich kenne 3 Bands davon. Das ist crazy eigentlich. Ne? Eigentlich hat also auch jemand, als der an Musik interessiert sind oder an Popkultur oder whatever, so, ne? Und das ist ja so dann das Größte, was ja auch so vielleicht noch so ein bisschen so ein Indie-Touch noch hat. ich kenne da gar nichts von. Das ist echt absurd.
Aber das ist halt auch der Lauf der Zeit, ne? So wie
voll.
Ich sprach heute mit meinem, also der Smudo war ja auf meinem 50. Geburtstag und habe mich tierisch gefreut, weil wir kennen uns sehr lange schon, ne? Und ich war auf seinem 30. Geburtstag und er, also, ne, und er auf meinem 50. ist ja nun gerade mal anderthalb Jahre her. Und dann habe ich eben noch zu meinem Sohn, weil ich habe über euch erzählt, über den Podcast und so, ne? Und der ist 17. Und dann kamen wir irgendwie auf Musik und dann habe ich kurz von Earl und Benjamin und so und dann saß meine Nachbarin, meine Freundin noch dabei und dann kam, ich weiß nicht, wir kamen auf Rap und dann ich sage, ja, der ist Mudo, der war doch auf meinem Geburtstag, sagt er so, wer ist das? Und ich will damit nur ein Sinnbild geben. Es ist doch klar, die Jugend hat andere Helden. Und das ist auch vollkommen in Ordnung.
Völlig in Ordnung.
Und man wächst aus diesen Dingen irgendwann raus. Und ich habe diese Dinge, diese Musik und Fernsehen, ich habe das immer noch alles gerne und alles lieb. Aber ich habe auch schon so viel gehabt, dass ich dankbar dafür bin. Und ich kann jetzt auch sagen, naja, überlasst mal ein paar Sachen anderen Leuten, weißt du? Jüngeren Leuten einfach. Das ist vollkommen in Ordnung.
Ja, will ich auch so.
Absolutely. Also ich habe auch früher mal gedacht, weißt du, wenn wir dann hier Metallica gehört haben oder was weiß ich, was für einen richtig krassen Kram und meine Mutter sich aufkriegt, ja, mach die Musik leise. Ich habe immer später gedacht, auch vor allen Dingen nach dieser ganzen Geschichte mit Punk und wie hießen die nochmal hier, Grunge und alles Mögliche, ne? Mich kann nichts mehr schocken. Ich habe immer gedacht, wenn ich mal Kinder hätte und die würden leidenschaftlich Musik hören, würde mich gar nichts mehr schocken von der Lautstärke, von der Aggressivität her oder so. Das stimmt aber nicht. Ich habe schnell festgestellt, doch mich schockt auf jeden Fall was, nämlich
Inhalte
und die Sprache. Also schlimmer geht nicht mehr, ne? Ich geh Supermarkt, Bruder.
Ja, weißt das finde das, ja, okay, das, damit kann ich noch leben. Ich kann natürlich mit so Menschen und insbesondere so Frauenbildern, die da teilweise dann.
Sexismus.
Also, das geht ja wieder, glaube ich, so, ne? Ehrlich gesagt, das war ja dann mit diesem Berliner Rap, Agro-Berlin-Kram und sowas. Alles, glaube ich, das hat es ja ein bisschen auf die Spitze getrieben. Inzwischen sind die ja relativ harmlos, glaube ich. Zumindest was jetzt auch so ein Chartthema ist. Apache oder sowas, das ist ja, glaube ich.
Apache bleibt gleich.
Das ist nett, kann man nichts gegen sagen, Alex.
Nein, ich sag da auch gar nichts gegen, aber ich meine nur, weißt du, es ist auch nicht meins, ja. Ich sag da überhaupt nichts dagegen, um Gottes Willen, ich finde das ja super. Ich will damit nur sagen, man wächst aus Dingen raus.
Ja.
Und man findet andere Dinge dann gut.
Aber wenn du deine jugendlichen Kinder siehst, wunderst du dich? Gibt es Dinge, über die du dich wunderst?
Nö. Also ich wunderte mich neulich, weil mein einer Sohn hörte Schlager. Das wunderte mich dann schon.
Oh, das ist aber hart.
Ja, was hat der für ein Lied gehört?
Also darf ich dich mal gerade erinnern, zu was für Konzerten du gehst? Wo warst du noch neulich noch?
Bei Kerstin Ott war ich natürlich.
Ah, verstehe.
Ja. Hatte beruflich also, mit der zu tun, ist ja, total nett.
Ja, Hammer, nett sind sie alle, darum geht es überhaupt gar nicht.
Weiß ich nicht, ob alle nett sind, ehrlich gesagt. Aber Kerstin ist super nett.
Nein, okay, ich gebe dir recht, es sind ja nicht alle nett, aber du weißt, was ich meine. Mir geht's, wenn ich jetzt über Musik rede, gar nicht um die Menschen, sondern einfach nur über den Sound, weißt du? Und ich fand's halt schräg, dass mein 17-Jähriger so einen Schlager gehört hat. Da habe ich
Aber weißt du noch was?
Müssen wir noch überdenken. Ja, irgendwas mit die Sonne geht unter in der Südsee oder so. Oder im Roten Meer, irgendwo geht die Sonne unter. Ich habe es vergessen.
Aber das klingt nach so einem alten Schlager.
Das ist auch ein alter Schlager. So. Und das ist, glaube ich, eher so ein bisschen auch mit Augenzwinkern zu sehen.
Okay.
Hoffe ich jedenfalls.
Wer weiß.
Und dann gibt es natürlich auch jede Menge FC-Fan-Hymnen. Also erster FC Köln natürlich.
Ah, okay. Das ist auch schwierig, finde ich, ja.
Ja, ist auch schwierig, ja. Aber ich versuche auch, ihnen Musik nahe zu bringen. Und ich find's cool, wenn sie dann auch so 80er und 90er sich anhören und das auch kennen und mitsingen können und so. Das finde ich schon ganz cool. Ich mag ja ganz viel. Also die 90er sind ja auch nicht tot zu kriegen, ne? Ich mag ja unheimlich gerne die 90s und das Allerwitzigste ist, das muss ich auch noch schnell erzählen, da war, oh Gott, wie hieß die Band? Snap.
Natürlich.
Kennt ihr noch Snap? So.
Ja. I got the power, natürlich.
Ja, und dann gab es aber auch dieses Lied, dieses das Welcome to Tomorrow, wisst ihr noch?
Oh, das, nee, das kenne ich nicht.
Da, das kennt ihr, das geht so. Welcome to tomorrow.
Ah ja, kenne ich.
Welcome to tomorrow. Und das Allerwitzigste ist, das habe ich dann, die waren bei Viva und da war ich mit dem Earl zusammen in Köln. Und dann habe ich dem das erzählt und dann hatte der irgendwie ein Telefonat mit Daryl Jennifer, ja. Das war ja der, oder ist ja
Bassist.
Der Bassist von Bad Brains. Und dann sagt er so, oh that's so cool. Tell Alex to tell, ich habe jetzt vergessen, wie der Name hieß, das war seine Cousine. Die Sängerin dieses Songs war die Cousine von Daryl Jennifer. Witzig, ne? Und dann habe ich sie dann gegrüßt. Ich sag so, hey, und so. Die so, oh my God, it's amazing. Was man dann so sagt. Mhm. Aber es ist nicht schräg. Fand ich witzig.
Ja, du kennst sie halt alle.
Ich kenne sie alle, Mensch. Hi, das war schon eine geile Zeit, hat tierisch Spaß gemacht. Karl war befreundet mit Al Anderson, dem Gitarristen von den Wailers, ne? Bob Marley and the Wailers. Mhm. Al Anderson war auch ein ständiger Begleiter, der war auch ganz oft in Köln und so. Aber ich meine, ist das nicht witzig? Dann sitze ich mit so zwei Kerlen da im Auto und denke mir so, hör mal, der eine ist Schlagzeuger bei den Bad Brains und der andere ist Gitarrist bei den Wailers. Ich meine, Bob Marley krass, and the Wailers. Ja. War schon irgendwie cool. War witzig. Eine gute Zeit.
Du hast ja eben schon gesagt, du hast dann, das Kapitel war mehr oder weniger für dich abgeschlossen und dann haben sich ganz viele neue Opportunities für dich ergeben und dann kam Big Brother und so weiter. Wie schwer war es eigentlich für dich, dieses Girly-Image abzulegen?
Ich glaube, ich hatte das gar nicht so krass wie zum Beispiel die Heike. Ne? Ich war eigentlich eher, das war mein Glück in Anführungsstrichen, ich lief ja immer so ein bisschen unterm Radar dort, weil ich eben nicht das Girly, Girly, Girly war. Dafür hatten sie dann die Heike. Das wurde ihr ja wirklich auch aufgedrückt, dieser Stempel. Und ich war, glaube ich, ein bisschen mehr so die Normalo-Tante. Und deswegen war das eigentlich gar nicht so schwierig für mich. Ne? Ich hatte, glaube ich, eine Auszeichnung dadurch, dass ich immer ganz gut mit Leuten konnte. Also auch mit normalen Menschen. Und ich habe meinen Beruf des Moderators auch immer eigentlich als solchen verstanden, nämlich nicht mich selber in den Vordergrund zu stellen, sondern eben zu moderieren, eben zwischen Menschen zu vermitteln und dem Publikum was rüberzubringen. Und so habe ich das gesehen und ich fand mich nicht das Girly, sondern ich fand mich halt die Moderatorin. Und das hat dann glücklicherweise auch Endemol so gesehen. Die haben mich dann ja dann angeheuert für verschiedene Staffeln und es war einfach eine großartige Erfahrung, mal bei so einem riesigen Projekt mitgemacht zu haben, weil da wirst du ja wirklich auch durch die PR-Trommel gedreht, dass es kracht und es war ja auch total toll und diese Erfahrung und dieser Erfolg, ne, den mitzuleben. Also ich meine, das war ja gigantisch. Also die Menschen sind ja wirklich, die haben da vor dem Studio gestanden. Das war wie in alten Viva-Zeiten, ne? Um Big Brother-Bewohner zu sehen. Das war irgendwie auch so eine Pionierarbeit. Das hat Spaß gemacht. Voll. Also ja, das war am Ende des Tages kannst du sagen, ich war bei Viva, habe die Anfänge des deutschen Musikfernsehens miterlebt und mitprägen dürfen und dann eben auch die Anfänge des, ich sag mal,
Reality-TV.
Trash-TV.
Oder Trash, ja.
Das war ja ganz neu und das war ja, boah, das Abendland geht unter und oh mein Gott und wie schrecklich und so. Ja,
das
gab
krasse Diskussionen, das erinnere ich mich noch dran.
Krasse Diskussionen.
Menschen verachten, was da gemacht wird.
Ja.
Haben sich ja irgendwelche Justizminister eingeschaltet und wollten das verbieten oder sowas, ne? Das irgendwie ganz am Anfang, glaube ich.
Ja.
Aber echt eine ganze Menge. Ja, bei diesen ganzen Sachen, die du, Christopher hat so ein paar auch aufgezählt, das war ja auch weirder Kram dabei. Irgendwann kam noch die neue Hitparade mit Thomas Anders und was weiß ich alles.
Ja, das war
Gibt
toll.
Es irgendwas, wo du im Nachhinein sagst, ach, hätte ich das mal besser nicht gemacht?
Mm-mm.
War alles passend zu sein. Hätte ich bei dir auch so gedacht.
Total passend zu der Zeit. Thomas Anders war, den kannte ich ja schon aus alten Viva-Zeiten, auch mit Dieter Bohlen und so, und es war witzig. Dann, ich wohnte früher in Weidenpesch und dann fuhren wir, also die Aufzeichnung war, schieß mich tot, ich weiß es nicht mehr, irgendwo im Ruhrpott. Und dann rief der Thomas Anders mich an und sagte, ja, ist das nicht Quatsch, wenn du auch abgeholt wirst, lass uns doch zusammenfahren. Dann sage ich dem Fahrer, der soll dich in Köln einsammeln, ne? Der wohnte etwas, ich glaube, eine Stunde südlich von mir. Und das fand ich total nett, dass jemand schon damals so gedacht hat, so hey, ich bin, ne, der hat nicht einen auf Superstar gemacht, das ist in einer, ich fahre einem anderen Auto, was ganz normal wäre, ehrlich gesagt.
Voll,
ne?
Na ja.
Und dann kam der bei mir vorbei, hat mich abgeholt und es war so witzig, weil ich kam mit dem Köfferchen raus und meine Nachbarin kam auch gerade raus und brachte den Müll in die Tonne. Und dann steigt der Thomas anders aus dem Auto aus und macht mir die Türe auf. Ja, also er steigt aus, um mir die Türe zu öffnen und meine Nachbarin sieht den und die so, die ist fast in Ohnmacht gefallen, ja. Thomas anders in unserer kleinen Straße.
Hatte der dann noch die schönen langen Haare und die Pullover-Kette?
Nee, das reicht so lange her.
Ja, das war, glaube ich, 2007, 8, 9, irgendwie so. Ja,
sag ich 10, doch, gar nicht so lange 10. her.
Ja, stimmt, ne? Man denkt immer, das war gerade erst, aber es ist ja auch schon 13 Jahre her.
Ja, Wahnsinn. Das ist auch schon wieder recht.
Ja, nein, das war eine geile Zeit und es hat alles, war alles stimmig, ne? Es war alles stimmig, so wie es gelaufen ist. Also ich kann mich überhaupt über gar nichts beschweren. Definitiv nicht.
Hast du dich eigentlich immer in diesen ganzen Jahren eigentlich immer respektvoll behandelt gefühlt oder wie viel Übergriffigkeit oder Sexismus?
Ach,
war Sexismus, da auch im Spiel.
Meine Güte, also ich meine, Frauen können ja auch sexistisch sein und ich habe das immer als sehr ebenbürtig empfunden, aber was auch an meiner Persönlichkeit liegt, ne? Also, und ich glaube, ganz früher war es auch so, dass ja, leiderweise diese Themen. Wenn ich jetzt sage, selbstverständlich muss ich aufpassen, aber es war halt gang und gäbe. Das ist, glaube ich, eher das, was ich sagen möchte. Es war gang und gäbe und es hat sich keiner aufgeregt. Und du hast es hingenommen. Insofern finde ich natürlich die Bewegung, die es heutzutage gibt, gut, weil du einfach auch jemanden sagen kannst, Finger weg. Ja, und musst keine Angst mehr haben, dass du irgend, oder vielleicht doch, aber auf jeden Fall ist es angesprochen und man ist heute sich bewusster, dass ein Mann in einer Machtstellung sich nicht einfach nehmen kann, was er will, nur weil er denkt, ich kann das jetzt, ne? Weil ich es kann. Das funktioniert, glaube ich, heute nicht mehr so leicht. Früher war es doch auch ja eher gang und gäbe, dass Frauen schon auch als Objekte gesehen wurden oder auch als solche behandelt worden sind. Und das sicherlich auch. Was heißt Übergriff? Ich habe Gott sei Dank nie einen Übergriff erlebt, aber ich habe schon erlebt, dass auch Leute gesagt haben, ja, jetzt kommst du mal auf mein Hotelzimmer, ne? Und dann stehst du da und denkst du als junger Mensch, scheiße, was mache ich denn jetzt? Und ich bin eine Persönlichkeit, ich habe immer versucht, bei mir zu bleiben und ich bin so gesehen nicht käuflich. Also ich habe dann auch die innere Stärke gehabt zu sagen, boah, das ist mir jetzt scheißegal, was passiert. Ich mache sowas auf gar keinen Fall, weil ich auch konservativ, ich bin sehr konservativ, weißt du, und ich habe auch immer gedacht, nee, ich lasse mich nicht einschüchtern von niemandem. Und das hatte auch letzten Endes keine Konsequenzen direkt. Ob es danach welche gegeben hat, das kann ich nicht sagen, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen, aber solche Machtspiele sind natürlich auch echt scheiße.
Ja.
Und ich wünsche allen jungen Frauen in diesem Business, dass sie sich wehren können und sagen können, so nee, es läuft das nicht. Ne, dass man die Stärke hat. Das ist ja auch wirklich eine Sache, kann man dem standhalten? Oder hat man so Angst davor, dass der Job weg ist? Ne, dass man vielleicht Dinge tut, die man hinterher bereut? Weiß ich nicht. Also ich kenne solche Situationen durchaus auch. Ja.
Man hört immer wieder... Look, look. Dass gerade Frauen es dann in dieser Branche auch schwerer haben, je älter sie werden. Nimmst du das auch so wahr?
Ich nehme im Moment wahr, dass es aber auch viele ältere Frauen gibt, die immer noch im Fernsehen auftauchen und ihre Arbeit machen. Also guck alleine bei RTL an, da ist ja eine ganze Riege von Moderatorinnen, die schon jenseits der 55 sind und durchaus einfach weitermachen, ne? Ich glaube, das ist heute einfacher als früher. Das auf jeden Fall. Heute ist es, glaube ich, sogar eher so schick. Das sind ja auch immer so Modewellen, dass die Frauen älter sein dürfen. Aber auch die Männer. Und ich finde es auch okay, weil wenn ich jemanden in meinem Alter sehe, denke ich ja, du weißt aber, wovon du sprichst, weil du es selber erlebt hast, ne? Du hast eine andere Glaubwürdigkeit, eine andere Authentizität. Ich meine natürlich immer darauf bezogen, wovon man spricht, ne, was man, worüber man berichtet. Das stimmt schon. Aber ich glaube, grundsätzlich ist es für Frauen jenseits der 50 leichter geworden. Und das finde ich gut. Klar, die Zuschauer werden immer älter. Die jungen Leute gucken keinen Fernsehen mehr. Also bitteschön. Hallo.
Gibt es, aber du machst das ja immer wieder, ne? Im Moment gibt's so, bist du ab und an mal bei diesen VIP-Geschichten zu sehen. Siehst du irgendwie ein Ende? Machst du irgendwann mal nichts mehr? Weil du hast das Gefühl, du bist da, du musst das nicht an der Kohle wegen machen. Hast du vorhin auch gesagt.
Weißt du, was das Schöne ist, Jobst? Das ist das Schönste und das ist ein gutes Gefühl. Ich muss es nicht.
Ja, das ist natürlich.
Ich muss es nicht. Und das ist
Privileg natürlich auch immer, ne?
Es ist ein großes Privileg. Ich habe in meinem Leben immer wahnsinnig viel gearbeitet. Ich habe aber auch sehr viel Glück gehabt. Ich war häufig zur rechten Zeit am rechten Ort. Und ja, ich meine, wenn ich mir meine Vita anschaue seit 1993, wenn ich die Lehre dazu zähle, ich habe seit 92 immer durchgearbeitet, also meine Güte, Geburtstage, Weihnachten, Ostern, Silvester, immer. Es war nie die Frage. Selbstständigkeit ist natürlich auch immer, weiß ich nicht, für mich so gewesen, hey, wenn der Job kommt, geht der Job vor. So, dann wisst ihr selber, irgendwann kriegst du Kinder und dann rückst du die Prioritäten in anderes Licht, weil du einfach weißt, ja, aber am Geburtstag meines Sohnes bin ich leider dann zu Hause.
Ja, ja.
Weil das ist mir dann wichtiger, ne? Und ich bin total glücklich und zufrieden, wie es in meinem Leben gelaufen ist, weil ich einfach weiß, ich muss nicht. Und ich bin ja jetzt auch, ich arbeite ja für die Sparkassenakademie und für die Karriereakademie in Köln. Wir machen Coachings, Trainings, Resilienz, Kameratraining. Das läuft sehr gut. Das macht mir sehr viel Freude, weil ich einfach anderen Leuten was weitergeben kann, was ich aus meinem Leben mitgenommen habe oder aus meiner Berufserfahrung weitergeben kann. Und das ist einfach schön. Es ist nicht jeden Tag, es ist ab und zu und ich habe genug Zeit, mich um die Kinder zu kümmern, um unser Leben hier, unser Familienleben. Und das ist mir sehr viel wert, weil ich glaube nicht, dass ich eines Tages auf dem Sterbebett liege und dann denke, ach, hätte ich doch nur Staffel von moderiert oder noch mehr Geld verdient, sondern ich möchte einfach für meine Familie da sein. Das ist mir sehr wichtig.
Jetzt mal, wenn die jetzt mal irgendwann sind Kinder auch aus dem Haus und so, oder wir stellen uns mal vor, die sind mal kurz nicht da oder sagen, du hast ein Jahr lang Zeit. Gibt es irgendein aktuelles Format, wo du sagst, da hätte ich eigentlich mega Bock drauf, das zu machen? Das wäre genau mein Ding.
Boah, das ist eine Frage, die mir sehr häufig gestellt wird und ich weiß es nicht. Ich glaube, fällt mir jetzt gerade nicht ein. Nein. Muss ich drüber nachdenken. Also nochmal Musik fände ich cool. Ich glaube nochmal, was mit Musik
zu machen. Gibt es ja auch gar nichts mehr, oder?
Ich muss ja gestehen, ich bin ja großer Fan von Sing Mein Song.
Ja, das ist natürlich auch ganz cool.
Das ist wirklich ganz cool. Obwohl, ja, schon The Voice gibt es natürlich auch, habe ich auch ganz vergessen.
Mein Bruder arbeitet bei The Voice, der ist ja Simultan-Dolmetscher und der macht dann immer
den Ronan, ne? Keating.
Ja, genau.
Ja.
Und der ist ja da immer viel unterwegs und kriegt immer alles mit, das ist ganz witzig. Ja.
Masked Singer natürlich auch mit deinem alten Kumpel.
Matthias, ja.
Markus Matthias ist da ja.
Ja, das ist natürlich auch sehr witzig. Das stimmt. Aber
da sehen wir dich schon irgendwann mal, oder?
Ja, wer weiß das schon so genau.
Wer weiß.
Who knows?
Kannst du gut singen?
Um Gottes Willen. Also ich habe tatsächlich damals bei Viva mit einer Freundin zusammen eine... Also es war Spaß, ne? Wir haben gesagt, wetten wir, dass wir einen Plattenvertrag bekommen. Es war die Band in Anführungsstrichen hieß Sweet Seduction. Und weißt du, wer es produziert hat? Earl.
Wo gibt's Aufnahmen?
Wir haben das im Studio gesungen und wir haben es, glaube ich, bei Viva eingespielt und dann hat sich tatsächlich eine Plattenfirma gemeldet und dann haben wir gesagt, Ecchi Colecchi, wir wollten nur mal gucken, ob man einfach nur, weil man talentlos bei Viva, also als Sänger sich vorstellt, einen Plattenvertrag bekommt. Und das hätten wir sogar geschafft. Aber das wäre etwas, also außer Karaoke und Partyspaß bin ich dafür nicht zu haben. Also ernsthaft nicht. Ich singe gerne, aber so mehr beim Autofahren. Ihr wisst schon, das Herkömmliche. Ja. Ist nicht meins.
Wir haben es vorhin schon gesagt, machst jetzt auch Podcast. Was ist das? Warum? Also was ist das Ziel? Das schon so ein richtiger Karriere-Move nochmal sein? Willst du auch so viel verdienen wie ihr?
Ja, genau. Wie alle, nein, ach, es geht gar nicht ums Geld. Ich mache das gerne mit meinem Bruder. Es ist eine Therapiestunde. Wir treffen uns und quatschen und lassen die Vergangenheit oder was auch immer aktuelle, gegenwärtige, interessante Themen Revue passieren oder Themen, die eben Familie und Freunde bewegen. Und macht einfach Spaß, macht einfach Laune. Wir haben 24, 25 eine sehr, sehr liebe und uns sehr wohlgesonnene Produktionsfirma und die haben da Bock drauf gehabt und da haben wir gesagt, ja klar, machen wir. Macht mega Spaß und ich finde es einfach etwas, was für die Nachwelt bleibt und einfach diese alten Geschichten auch nochmal da reinzutauchen und sich das anzuhören, das macht einfach Laune.
Für diejenigen, die den Podcast jetzt noch nicht kennen, wie würdest du den pitchen?
Ja, einfach Geschichten aus dem Leben, sage ich mal, Geschichten, die Menschen bewegen, ernste Themen, unterhaltsame Themen oder eben ernste Themen unterhaltsam dargeboten. Also mein Bruder ist ja auch immer jemand, der macht gerne mal ein paar Witzchen und wir nehmen nicht immer alles so bierernst. Also wir hatten das Thema, wenn die Eltern sterben, ne? Und da kann jeder in unserem Alter sich ja auch mit identifizieren, kann feststellen, wie schwierig das auch ist, ne, wenn die Eltern Pflege benötigen und wenn wir auf einmal diejenigen sind, die für die Eltern sorgen müssen. Es ist ja wahnsinnig anstrengend und irgendwie auch traurig und dann Abschied nehmen und sowas. Und ich glaube, wir haben es ganz gut geschafft, zum Beispiel in diesem Podcast das Thema gut rüberzubringen, berührend, aber dennoch auch irgendwo humorvoll, weil es halt jeden betrifft. Und man muss sich damit auseinandersetzen irgendwann. Und das finde ich, ich finde es schön, weil es hat Inhalt, es hat Sinn und es macht mir einfach Freude mit meinem Bruder. Ich bin im Austausch mit meinem Lieblingsmenschen. Ja. Das finde ich großartig. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis. Da bin ich auch stolz drauf.
Nee? Sehr gut.
Machen wir noch eine Werberunde, Christopher, eigentlich heute?
Von mir aus?
Ihr seid so lustig. Es ist schon zu spät. Ich bin.
Ja, wir kommen bald zum Ende. Keine Sorge.
Aber. Guck mal, ich war früher Punkrocker und das war gar kein Problem für mich, die Uhrzeit. Aber jetzt merke ich so beim Reden, wie mir so die Augen fallen.
Ja, ein bisschen musst du noch durchhalten.
Mein Bett.
Nee, pass auf. Also, ja. Wir haben so eine Werberubrik sozusagen, wo jeder Gästin. Aber auch wir, wenn wir was haben, sagen, dafür möchte ich Werbung machen, weil das finde ich gerade cool. Das kann eine Band natürlich sein, das kann aber auch ein Produkt sein, das kann
ein Buch sein, es kann ein Film sein. Ja,
genau, alles Mögliche.
Aha.
Fällt dir da irgendwas ein? Spontan?
Spontan fällt mir nur mein eigener Podcast ein, ja. Family Affairs, hört mal rein.
Haben wir schon Werbung für gemacht? Ja, okay. Genau. Ja, finde ich gut. Hast du was, Christopher?
Ja, ich habe verschiedene Sachen. Ich habe zwei Bands, für die ich gerade Werbung machen würde. Einmal eine Band, die heißt Prisao, kommt aus Schweden, aber mit portugiesischem Gesang.
Aha.
Und die haben jetzt vor kurzem, glaube ich, die erste 7-Inch oder nee, die haben schon ein paar mehr. Auf jeden Fall jetzt vor kurzem eine 7-Inch rausgebracht, die ich ziemlich großartig finde. Dann finde ich großartig eine neue Band von Rami, die wir ja auch schon zu Gästen hatten, die bei Life Crusher spielt. Die neue Band heißt, ich weiß gar nicht, wie man sie ausspricht, XOXO oder so. Finde ich auch großartig. Dann kann ich empfehlen den Film Civil War, der gerade in den Kinos läuft.
Hm. Oh, du bist aber sehr, hör mal.
Sehr gut vorbereitet heute.
Up to date. Ich muss jetzt hier meine Werbezeit ja nutzen. Und dann würde ich, weil ich euch gerade dran habe, würde ich diesen kleinen Werbespot für eine allgemeine Weltfrage an euch nutzen. Und zwar, wie steht ihr dazu, was total absurd ist, duschen in Badewanne?
Was?
Kennt ihr auch Menschen, die ausschließlich im Sitzen in der Badewanne duschen, weil sie keine, kennt ihr nicht?
Nein.
Warum? Ein Glück. Ja, die Frage stelle ich mir auch, weil ich kenne.
Wie kommst du überhaupt da drauf?
Ja, das kann ich dir genau sagen, weil ich neulich bei meiner Mutter zu Besuch war und das Gästebad meiner Mutter hat nur eine Badewanne, in der man nur im Sitzen duschen kann.
Ja, das ist scheiße.
Das ist total scheiße. Und mein Bruder übrigens macht das seit Jahrzehnten. Der hat in verschiedenen Wohnungen immer nur Badewannen, in denen man im Sitzen duscht. Und ich denke immer, Menschen, die nur in der Badewanne im Sitzen duschen, die haben doch ihr Leben nicht unter Kontrolle. Frage, oder?
Naja, oder sie haben keine Dusche, keine anständige.
Nee, aber man kann ja auch in den meisten Badewannen kann man ja auch diese Gestelle aufhängen und ja, einen eben. Duschvorhang hinmachen, sodass man eine Badewanne in eine Dusche umwandeln kann, wenn das man keine Dusche hat.
Das wäre natürlich von Vorteil. Ja, keine Ahnung, vielleicht sind sie bis jetzt noch nicht drauf gekommen, aber das habe ich ehrlich gesagt auch noch nicht gehört. Im Sitzen in der Badewanne.
Das ist das Unpraktischste, was es gibt.
Wäre mir viel zu anstrengend.
Ja, weil man muss immer hin und her hantieren und alles. Man muss mit der einen Hand sich
nass machen. Ja, das ist echt nervig. Okay, das
Das auch nicht. Ja, ja. Jupp, hast du noch Werbung für irgendwas?
Nee, ich habe tatsächlich gerade keine Werbung. Aber ich will, bevor wir Alex die letzte Frage stellen, für unsere begleitende Spotify-Playlist will ich 3 Songs von dir haben, spontan, Alex. Pass auf, es gibt verschiedene Kategorien.
Ach so.
Kannst dich einfach so aussuchen. Also, die erste Kategorie ist natürlich dein Lieblings-Bad Brains-Song.
Sailing On.
Okay. Zweite Kategorie ist ein Song, auf den du dich bei Viva immer gefreut hast.
Frozen, Madonna.
Und dritte ist ein aktueller Lieblingssong.
Mein Kurzzeitgedächtnis setzt gerade aus, ein aktueller Lieblingssong. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Oh. Du bist doch aber sicher auch so ein Harry Styles-Fan, oder?
Nee. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt macht er mich aber jeck. Warte mal, also was ist denn aktuell? Also Leute, jetzt siehst du?
Ja, jetzt wird's schwer.
Taylor Swift irgendwas?
Oh, hör bloß auf. Was ist das eigentlich für ein Hype mit Taylor Swift? Ich habe nichts gegen
den Hype. Verstehe ich auch nicht. Nee, ich finde ein, zwei Songs gut, aber den Hype schnalle ich nicht.
Ja, und ich höre das immer im Radio und denke dann immer, das ist bestimmt Taylor Swift, dann ist es dann eben nicht Taylor Swift. Also ich, Leute, jetzt habt ihr mich aber überfordert. Ich gebe diesen Wunsch sehr gerne weiter an Jobst und Christopher, weil mir fällt gerade überhaupt nichts ein.
Aktuell.
Aber es liegt auch ein bisschen an der Uhrzeit.
Ja,
ihr müsst wissen, soll ich euch jetzt mal eine Sache verraten, ganz am Schluss?
Du gehst eigentlich um 9 ins Bett.
Die keiner von mir weiß. Um 9. Ich gehe ganz gerne um 7:45 ins Bett. Ja, wenn andere den Tatort gucken, schlafe ich schon. Deswegen, guck mal, 9:10, es ist schon 3,5 Stunden bei meiner Bettzeit, deswegen fällt mir dafür, auch nichts mehr ein.
Dafür hältst du dich sehr gut.
Ja, ich bin Schauspielerin. Ja. Ich bin so, kennt ihr doch, ich wollte mal früher in der Schule so eine Brille haben, wo die Augen so offen sind und man dahinter so schläft. Das könnte ich jetzt
gebrauchen. Das hast du bestimmt alles bei Unter uns gelernt.
Ja, boah, hör mal bloß auf. aber soll ich dir sagen, was an der Erfahrung da mitzuspielen gut gewesen ist? Ich habe da mitgespielt und gewusst, um Gottes Willen, das kann es ja wohl nicht sein, dass du, ich war ja Kerstin Krause, klauender Bäckerlehrling und zwar, glaube ich, in der Gastrolle für 3 Monate.
Immerhin.
Also ich habe festgestellt, ich kann nicht schauspielern, weil ich habe auch nie verstanden, wenn ich auf dem Klo sitze, warum ich dann auf den Wasserhahn gucken soll, anstatt dem anderen ins Gesicht. Es hat natürlich was mit Winkeln zu tun und Licht und Kamera, aber es war immer komisch. Also ist so unnatürlich auch Sachen, Konversationen auswendig zu lernen. Ne? Also der eine sagt was und ich sage irgendwas und so, ne? Fand ich irgendwie schräg. Und aber auch, dass du zum Beispiel, weil du warst, ich war in einem, glaube ich, in einem festangestellten Verhältnis, das musste halt einfach so sein. Dann bist du um 8 Uhr da, weil du hast halt um 8 Uhr da zu sein, aber deine erste Szene ist um 10.30 Uhr. Dann drehst du die 5-mal und dann ist die nächste Szene um 15.10 Uhr. Und dann die nächste um 17.30 Uhr. Und dann denkst du so, was mache ich denn jetzt die ganze Zeit? Also du sitzt dann von 8 Uhr bis 18.30 Uhr da einfach nur. Das war für mich so. Ob das für die anderen auch so gewesen ist, weiß ich nicht. Aber ich fand das einfach, ich so, hä? Und ich war das auch nicht gewohnt oder gewöhnt, so dieses natürlich Weisungsgebundene. Da war ich dann auch zu sehr Rebel und habe gedacht so, nee, ich mache das so, wie ich will. Ne, bei Viva waren wir immer sehr frei in der Arbeit. Ne, dann hast du gesagt, ich komme um 8, dann kam einer um 9, egal. So. Ne, und dann ist ein Moderator ausgefallen, ist der andere eingesprungen, egal, weißt du. Oder die Redakteurin ist nicht gekommen, egal, dann habe ich das gemacht. Also es war immer alles so ein bisschen, es hat immer alles funktioniert, weil jeder Bock drauf hatte. Und da gab es dann nicht den einen, der gesagt hat, nein, ihr müsst alles nochmal machen, ist alles scheiße, sondern es hat irgendwie immer gepasst. Das war ganz cool. Und das fand ich bei diesem Schauspieljob schon desillusionierend, weil ich dachte, meine Güte, dann spielst du 30 Jahre lang in so einer Seifenoper.
Ja, Wahnsinn,
natürlich,
oder?
Es ist ein Job. Und es ist ein Job. Und ich wollte das aber nicht. Ich wollte nicht immer nur einen Job. Ich wollte auch das, was mir Freude bereitet und was mich einfach glücklich macht. Und das ist, finde ich, um das mal zu einem runden Ende zu bringen, etwas, was ich, sage ich mal, unseren Kindern, allen Kindern wünschen würde, dass sie es schaffen, eine Arbeit zu finden, die sie glücklich macht.
Unbedingt.
Punkt aus, Ende.
Okay, pass auf. Ich habe deinen Songslot übernommen, aktueller Lieblingssong. Ich nehme von der neuen Gossip-Platte den Song Act of God. Super Song. Und unsere allerletzte Frage, und dann kannst du dich weit über deiner Bettzeit einfach nach hinten fallen lassen, ist, was würde die 15-jährige Alex denken, wenn sie Alex 2024 treffen würde?
Ich würde denken, Mädchen, geh mal wieder auf ein geiles Konzert. Geh mal wieder in den Moshpit.
Gutes Schlusswort. Danke, so. Alex.
Ich danke euch. War sehr witzig. Hat viel Spaß gemacht. Und jetzt bitte schön noch die Bad Brains mit Sailing On. Dankeschön.